Cropfen, Ausgabe Nummer 384. Wir schreiben den 5. Jänner 2018. Meine Gäste heute Abend sind Kai Muge und Carsten Dresbach und es geht um Spiritismus. Und natürlich gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live im Gespräch heute Abend beteiligen kann. Reicht bei der Website von CropFM, da gibt es jetzt übrigens auch eine 3.0-Version, erzähle ich dann noch ein bisschen was. CropFM.at, einfach einsteigen und Fragen reintippen, gebt sie dann sehr gerne weiter. Und im weiteren Verlauf der Sendung werde ich dann wahrscheinlich auch die Skype-Leitung aufmachen, wenn Bedarf besteht. Einfach User CropFM anrufen und man geht direkt live on air. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, man kann sich gerne melden. Alle Ausgaben erscheinen in einem Podcast-Archiv. Meine Mailadresse ist cropfm@moor.at. Der Newsletter ist auch ganz einfach zu bestellen von der Startseite aus, egal ob von der neuen oder von der alten aus. Ich glaube, auf der neuen ist es noch ein bisschen leichter zu finden. Das Archiv ist so halbwegs komplett. Die erste fehlt zum Beispiel und dann gibt es noch ein paar andere, die fehlen. Aber ansonsten weit über 370 Sendungen, die sich da drinnen tummeln. Es gibt auch eine Direktlink-Funktion. Jetzt neu auch eine Einbettungsfunktion in CropFM 3.0. Es gibt ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Und das Coverbild ist wie immer gestaltet von Matthias Töpfer. Großartig gelungen. Atelier-Töpfer mit OE geschrieben. .de, wenn man mehr von seiner Kunst sehen will oder mit ihm Kontakt aufnehmen will. Er macht ja auch Buchcovers etc. Wenn diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, verlinken in Foren etc. beziehungsweise Sendungen einbetten. Und wer diesem freien Radioprojekt, diesem Live-Podcast-Projekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, es geht als PayPal-Überweisung und jetzt neu auch mit Bitcoins. Hurra! Spenden-Button findet sich relativ weit oben. Und auf der neuen Seite ist es der orange Button mit dem Herz. Und an dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von fetznet.it. Fetznet.it, der Host von CropFM. Ja, die Aktion Baumpatenschaften ist beendet. Im Dezember 2017 gab es 3 neue Baumpatenschaften. Sie gingen jeweils an Charlotte aus Berlin, Even, Luis ebenfalls aus Berlin und Zeno aus Peißenberg. 2 Gutscheine sind noch reserviert. Es werden also insgesamt sogar 7 Baumpatenschaften vergeben und die Aktion ist somit beendet. Ich danke allen Eltern für ihr Interesse und wünsche allen jungen Baumpaten und Patinnen alles erdenklich Gute für ihren zukünftigen Lebensweg. und viel Freude mit ihrem Bäumchen in Algerien. Dem edlen Spender Frank Neuske geht natürlich besonderer Dank, ebenso dem Betreiber des Projekts Majid Abdelaziz, der auch in der letzten Sendung zu Gast war. Ich habe schon angesprochen, CropFM 3.0 ist endlich online gegangen. Ich habe da ungefähr 2 Monate jetzt mal so Zeit gehabt, 2,5 Monate, und da habe ich eigentlich jeden Tag so 8 bis 10 Stunden dran herumgewerkelt. Das hat mich so richtig gepackt, inklusive Wochenenden. Da war ich ziemlich erschöpft. Im Prinzip ist das Ganze ähnlich wie die alte Seite, aber mit vielen Neuerungen und nützlichen Details. Nützlich, so hoffe ich zumindest. Aber bis jetzt war das Feedback eigentlich durchweg sehr positiv. Übersichtlicher, mobilfähig und eben hoffentlich einfacher zu bedienen als CropFM 2.0. Größte Neuerungen sind sicherlich die Suche, die jetzt leicht zu finden ist, Vorschläge macht und die Ergebnisse nach Relevanz sortiert. Sowie der Online-Player, der merkt sich übrigens auch die Position, sodass man nach einem Wiedereinstieg jederzeit an derselben Stelle weiterhören kann. Allerdings muss man natürlich denselben Browser verwenden. Und ich empfehle Chrome oder Firefox. Also mit Chrome geht's eigentlich am besten. Mit Firefox geht's auch gut. Bei den anderen Browsern gibt's teilweise Darstellungsprobleme. Safari kann kein Ogg, genauso wie Edge und so weiter. Also nachdem Chrome eigentlich auf jeder Plattform verfügbar ist, würde ich dazu raten, den zu verwenden. Vor allem, wenn man die Sendung live hören möchte. Auch mit Firefox funktioniert das Live-Hören sehr gut. Im Archiv findet sich zu jeder Sendung übrigens auch ein Embed-Link. Das ist jetzt neu, das ist dieses Verkettungssymbol neben der Sendung. Und da kann man dann einfach diesen HTML-Code so üblich rauskopieren und dann in Seiten einbetten. Und die Bitte wäre wirklich, das zu verwenden und nicht irgendwelche YouTube-Videos einbetten, die dann teilweise geschnitten sind oder nur halbert und so. Ich meine, manche machen sich auch viel Mühe damit und ist ja alles okay, aber eigentlich hätte ich natürlich schon gern, dass die Leute auf meine Seite kommen und sich dort das Original anhören. Und die Tonqualität ist auch besser. Also es wird neu encoded, egal wo man das rauflädt, und damit sicher nicht besser. Browser-Kompatibilität, ich habe es eben schon erwähnt. Chrome geht am besten. CropCom ist noch nicht implementiert. Ich habe jetzt dann einfach eine Pause gebraucht. Ähnlich wie bei 2.0, da kam der CropCom dann auch später, allerdings in dem Fall Jahre später, jetzt hoffentlich in ein paar Wochen. Wenn man zum ersten Mal ins Archiv geht, nur so als kleiner Hinweis, dann indiziere ich das ganze Archiv. Ich lade da die gesamten Metadaten runter und dann läuft da der Indexer. Das heißt, es kann zwar ein paar Sekunden einfrieren, beim modernen Rechner merkt man es nicht. Bei einem Samsung S4 zum Beispiel, wie ich letztens von jemandem gehört habe, da friert es länger ein. Also nicht wundern, einfach ein bisschen warten. Passiert nur einmal und dann halt jedes Mal, wenn sich das Archiv ändert. Bei Firefox, lustigerweise, ist beim Livestream dann so eine 10-sekündige Pause. Das ist aber jetzt auch schon so. Also die jetzt Firefox verwenden, werden sich nicht mehr drüber wundern, wenn man den Stream startet, irgendwann pausiert er 10 Sekunden. Noch lustigerweise 10 Sekunden pausiert er 10 Sekunden. Keine Ahnung warum. Ja, wenn irgendjemand also Fehlerreports hat oder irgendwas nicht funktioniert, bitte mir einfach mailen oder mailen ist mir am liebsten. Und bitte nicht vergessen, Browser und Betriebssystem mit angeben. Ansonsten viel Spaß mit CropFM 3.0. Ja, Pot legalized in California on New Year's Day. Endlich darf man im Mutterland der Hippies legal kiffen. Jahrzehnte von Legalize it und Millionen von Aktivisten und Aktivistinnen werden nun offenbar belohnt. California sold its first doses of legal recreational marijuana Monday, 20 years after its residents first voted to legalize pot for medicinal purposes. So ist im Rolling Stone Magazin zu lesen, also 20 Jahre nachdem es für medizinische Zwecke freigegeben wurde, darf man jetzt auch zum Spaß Haschisch rauchen. In California, Californias, dann weiter in diesem Artikel, Californias historic decision means that it joins Colorado, Washington, Washington D.C., Alaska, Massachusetts, Nevada, and Oregon in the growing list of states that have legalized recreational marijuana. Doch der gute Donald kann das natürlich nicht so stehen lassen, will die Legalisierung bekämpfen. Und Jeff Sessions, der Justizminister der Trump-Regierung, wies Staatsanwälte daher am Donnerstag an, das auf Bundesebene geltende Verbot der Droge künftig durchzusetzen. Naja, mal sehen. Ja, was für ein Start in die 18. Season von Crop FM. Selten hat ein Gebiet meine Unvoreingenommenheit so gefordert wie dieses, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Dinge, von denen hier berichtet wird und die ich auch in zum Beispiel Werner Schieblers Buch Zeugnis für die jenseitige Welt gelesen habe, die sind unglaublich. Man könnte sogar salopp sagen, völlig durchgeknallt. Dennoch gibt es sogar Nobelpreisträger wie Charles Richard, der den Nobelpreis 1913 erhielt, die zum Beispiel von der Realität der Telekinese, die in solchen Seancen unter anderem vorkommt, aber das ist noch einer der harmloseren Dinge, völlig überzeugt waren. Kai Mügge und Carsten Dresbach über die jenseitige Welt und deren Übergriffe auf die unsere. Jetzt gleich live auf Crop FM. Kai Mügge gilt als einer der wichtigsten Medien unserer Zeit, begann bereits ab seinem 15. Lebensjahr nach intensivem Studium der Materie Seancen zu halten und zu Beginn seines Studiums in Frankfurt Poltergeist-Opfer zu beraten. Aber das war erst der Anfang. Schönen guten Abend, Kai. Hallo, Moment.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Okay, man hat jetzt den Anfang nicht gehört. Entschuldigung, bin irgendwie ein bisschen eingerostet offenbar nach diesem. Ja, hallo Kai, freut mich sehr, dass du hier bist.
Ja, hallo.
Hallo. Carsten Dresbach ist auch live dabei heute. Man kennt ihn wohl noch als den Gestalter der Exxon News. Hat damals mit Robert Fleischer zusammen, war da irgendwie dabei, als sich die Exopolitik-Bewegung um das Jahr 2007, glaube ich, das ist 10 Jahre her, das ist unglaublich, Carsten.
Ja.
Inzwischen hast du dich anderen Dingen zugewendet, zum einen, weil dich der Beruf und die Familie natürlich beanspruchen, aber zum anderen, weil es eben da noch andere ausgesprochen spannende Dinge gibt, wie eben physikalischer Mediumismus, wie er unter anderem genannt wird. Und darum soll es heute in diesem Gespräch gehen. Es ist eigentlich von mir und also von uns eigentlich gedacht, so ein bisschen als Auftakt, weil man kann das unmöglich in einer Sendung, auch wenn sie jetzt 7 Stunden dauern würde, schlafen ich allein, abhandeln. Das ist einfach zu groß, das Ding. Es geht zurück ungefähr auf Mitte, Anfang 19. Jahrhundert, in diese Form, die wir jetzt da besprechen, ich meine, derlei Dinge gab es immer schon, aber da ging das irgendwie los und wir wollen heute so ein bisschen eine Einführung geben eigentlich in das Ganze, weil das irgendwo relativ selten besprochen wird. Ja, also obwohl es eigentlich da große Überschneidungen gibt mit anderen Phänomenen, über die man sehr viel spricht, jetzt in derartigen Formaten wie Crop FM.
Tarek, ich würde gerne noch Hallo sagen.
Auf jeden Fall.
An dich und an die Hörer und danke für die Einladung und ein frohes neues Jahr noch an alle.
Oh ja, natürlich, das habe ich auch noch kurz vergessen. Natürlich ein frohes neues Jahr. Die 18. Season startet mit einem Knalleffekt, kann man sagen, oder mit einem lauten Klopfgeräusch, ich weiß nicht genau, wie man sagt. Kai.
Ja, und falls meine Vorstellung da eben verschluckt worden sein sollte, auch von mir nochmal ein liebes Hallo und danke, dass wir dabei sein dürfen und natürlich auch ein frohes neues Jahr.
Ja, dir ebenfalls. Ende danke. Des vorigen Jahres gab es da ja schon einige absolute unglaubliche Ereignisse in Seancen. Stichwort John King, aber darauf kommen wir noch zu sprechen, vielleicht, aber dann vielleicht in weiteren Sendungen dann detaillierter. Ja, wo beginnt man da? Ja, also Kai, vielleicht fangst du ein bisschen an, oder stellst du dich noch ein bisschen vor? Ich habe jetzt schon ein bisschen was zu deiner Person gesagt, also so wirklich los ging es da im Alter von 12 Jahren, glaube ich, da bist du zum ersten Mal mit dem Poltergeist-Phänomen in Berührung gekommen, im Zusammenhang mit deinem besten Schulfreund und deinen Zwillingsbrüdern, ist das richtig? Du hast mehrere
Zwillingsbrüder? Nee, das waren Zwillingsbrüder, die beiden waren Zwillingsbrüder.
Achso, nicht deine Zwillingsbrüder, sondern...
Nein.
Okay.
Ja, das war in meinen Schicksalsplan geschrieben, Tarek. Das begann noch viel früher in meiner Kindheit und das war in meinen Augen dann letztlich vorherbestimmt, dass ich so nah mich konfrontieren durfte mit diesem seltenen Event, dass wenn das eigentlich sonst für uns unsichtbar sich vor unseren Augen manifestiert, und zwar ein Poltergeistfall, wie man das so sich vielleicht auch so ein bisschen Hollywood-typisch vorstellt, manifestierte sich in dem Haushalt meiner damaligen besten Freunde. Und damit begann letztlich meine proaktive Phase, da mich das dann absolut entzündete und 3 Jahre später, als ich 15 war, auf einem Internat in der Nordsee in Deutschland, wurde dann der erste Seance-Raum-Zirkel gegründet, der 1,5 Jahre funktionierte damals. So, ja, und dann folgten über die Jahre und über das Studium und über meine Berufstätigkeit in der Softwareindustrie und für Film und Fernsehen und für Werbung folgten parallel agierende, laufende Zirkel, die waren Monate bis zu Jahren funktionierten die auch. Aber dann starteten wir im Jahr 2002, als ich von Vivendi Universal in eine Selbstständigkeit überging, einen Zirkel, den wir Felix-Zirkel nannten. Und im Rahmen dieses Felix-Zirkels wurden verschiedene Mediumschaften entwickelt. Auch meine Mediumschaft wurde weiterentwickelt, die sich schon im ersten Zirkel sofort und deutlich manifestierte. Das war mir damals alles überhaupt noch nicht klar. Und das fand im Felix-Zirkel dann letztendlich seinen Höhepunkt. Ja, ich bin jetzt 49 Jahre und ich glaube, dass diese Mediumschaft im Moment in ihrer Blüte steht und wir möchten so viel Menschen wie nur möglich mit der faszinierenden Geschichte der Menschheit in ihrer Geschichte der Interkommunikation mit einer geistigen Welt, und diese Geschichte ist ja uralt, die reicht zurück bis in die Frühtage der Menschheit, Wir möchten die Menschen für diese Geschichte begeistern und für diese Praktik begeistern, die es uns ermöglicht, das magische Weltbild geradezu in unseren Händen zu manifestieren.
Ich meine, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, also ich wurde da ziemlich gefordert. Du hast mir ein Buch empfohlen, Werner Schiebler, Zeugnis für die jenseitige Welt. Ich habe es jetzt gestern dann auch noch verlinkt auf der Startseite. Nur kurz, manche haben da heute Probleme mit dem Stream. Also bei mir schaut alles ganz wunderbar aus. Es kann natürlich auch auf der Seite des Empfängers liegen, das Problem. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so halbwegs. Jedenfalls, Zeugnis für die jenseitige Welt ist auch verlinkt jetzt vom Ankündertext aus. Und also kurz gesagt, wenn diese Dinge tatsächlich sich so abspielen und auch in deinen Seancen sich so abspielen, was ich jetzt, ich kann es weder bestätigen noch bestreiten, muss ich sagen. Ich war noch nie dabei, ich möchte mal dabei sein, weil das würde mich schon interessieren. Wenn sich diese abspielen, dann ist unsere Realität wohl eine ganz andere, als wir das glauben. Ich meine, dann müssen wir das alles neu denken. Aber das, was mir auch aufgefallen ist an diesen Dingen jetzt vorausschickend, ist, dass diese Manifestationen teilweise relativ absurd sich abspielen oder diese Dinge, die dann sich manifestieren, sich auch immer so ein bisschen im Verborgenen abspielen. Also man kann nie bei dem Apport selbst wirklich zusehen oder nur in seltenen Fällen manchmal schon. Und Es ergibt teilweise, ich meine, wenn diese geistige Welt mit uns Kontakt aufnehmen möchte, als wenn man jetzt naiv daran geht, dann ergibt das irgendwie alles keinen Sinn. Ne? Warum macht die das so? Ja. Aber da, also du wirst die Frage sicher schon öfter gestellt bekommen haben. Ne? Warum passieren da so absurde Dinge? Ne? Warum oder dann
Medien? Ja, so absurd. So absurd sind die ja letztendlich gar nicht. Also es geht da eigentlich um ganz grundsätzliche Dinge, die diese Geistwesen oder die dieser Intelligenzstrom, in den wir uns da einklinken, wenn der sich manifestiert, da steht ein bestimmtes Anliegen dahinter. Und das hat so eine Art universalen oder kosmologischen Charakter und der möchte irgendwie die Menschheit integrieren und bei all dem, was wir nicht verstehen, was uns absurd erscheint, da offenbart sich einfach nur die ja schon ältere Erkenntnis, dass das Wissen da draußen größer ist als wir und da letztlich ist ja auch dieser Begriff Parapsychologie so zutreffend, Parallelpsychologie, da funktioniert etwas nach Gesetzmäßigkeiten und auch nach einer Logik, die uns nicht zugänglich ist oder noch nicht zugänglich ist. Sie ist wohl Teil der Gesetzmäßigkeiten, die sich um uns herum oder von denen wir Teil sind. Ja, und das zu entschlüsseln, ist letztlich die spannende Sache daran.
Diese Wesenheiten, die da mit uns Kontakt aufnehmen, legen auch teilweise eine unglaubliche Pragmatik an den Tag. Fällt mir immer wieder auf. Ne? Also die machen dann wirklich so richtig Experimente mit den Menschen. Ne? Sagen, passt mal auf, jetzt zeigen wir euch dies, jetzt zeigen wir euch das. In deinem Fall meistens bist du dann auch der Vermittler zwischen diesen, man nennt das Kontrollgeister, das ist ja offenbar ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Also wenn man das liest, es schwirrt einem der Kopf. Ja? Und wenn man dann aber auch liest, welche Leute das bezeugen mit Stein und Bein, ja, die also wirklich einen Ruf zu verlieren haben, die aber ehrlich genug sind und sagen, nein, ich bin da drin gesessen und da hat sich etwas manifestiert und es gab keine Möglichkeit, wie derjenige, wie das Medium da schwirrt. Also Elisabeth Desperance oder es gab sogar in Graz eine Dame im ausgehenden 19. Jahrhundert, Maria, oder wie hieß die jetzt nochmal schnell?
Silbert,
genau.
Silbert.
Ja, Maria Silbert, die da also in Graz diese, also ich sage mal Hardcore-Phänomene manifestiert haben, hat. Und dann eben die Zeugen, die dann wirklich also ehrlich und mutig genug sind, zumindest waren sie es damals noch, inzwischen ist das alles so gehässig geworden, dass sie das, glaube ich, ein Nobelpreisträger, wie es zum Beispiel wie hieß er nochmal, Charles Richard war.
Charles Richet,
habe ich es jetzt ausgesprochen. Genau, dass ich sicherlich nicht mehr trauen würde, derartige Dinge offen anzusprechen. Und Crookes zum Beispiel war der Vorsitzende der Royal Academy, also das ist die britische Akademie der Wissenschaften. Also das sind keine, das ist nicht irgendwer, ja. Also nicht jetzt das. Es ist egal, also auch wenn, Carsten, du hast auch solche Dinge, kannst sie bezeugen. Ja? Freunde von mir können das auch. Also Bernhard war bei einer Session von dir, Kai, und hat mir von unglaublichen Dingen erzählt. Ja? Und also für mich ist da jetzt nicht so ein Unterschied.
Wer bitte? Wer war?
Bernhard Reicher.
Ach ja, okay.
Ja, der war bei einer Session von dir, oder? Vor einem Jahr oder so, vielleicht kannst du dich mal, ich weiß es nicht genau wann. Ja, der hat mir also auch erzählt von Dingen, die völlig unglaublich sind, ja, wo Dinge durch die Luft fliegen, ja, und wo man angestupst wird aus der Luft quasi, wo gar nichts da ist. Oder dann gibt es eben diese Stimmen, die sich manifestieren, bis zu Phantomen, die sich manifestieren. Und da, also da wird es dann so richtig
schwierig, ne?
Da wird es schwierig, auch, ja. Da wird also Wahnsinn, und das wird teilweise auch auf Foto festgehalten, ja. Und nicht, dass das jetzt irgendwas beweist.
Nee.
Entschuldigung, ich muss hier und da den Hustknopf drücken, weil ich bin furchtbar verkühlt. Das ist immer so Silvester, man hupft dann irgendwann um 12 in der Nacht im Winter im Freien herum,
ja, ja.
Völlig betrunken. Naja, völlig betrunken, nein, aber illuminiert und ja, verkühlt.
Erzähl ruhig weiter, Tarek.
Nein.
Ja, wir verstehen dich.
So geht's dann. Gut. Fangen wir vielleicht irgendwie zu Beginn an von dem Ganzen. Wie der Spiritismus, der Beginn jetzt in der westlichen Welt, kann man sagen, also in unserer Gesellschaft, da begann das ja eigentlich in den USA, wobei es aber auch in Europa derartige Dinge schon am Beginn des 19. Jahrhunderts gab, aber Mitte des 19. Jahrhunderts, da gab es in den USA so eine richtige Welle. Da gab es also, glaube ich, zwei Zwillingsschwestern oder zwei Schwestern, die da solche Phänomene reproduziert haben und viele andere, und dann schwappte das nach Europa über. Kai, ich übergebe den Ball an dich. Was ist da passiert?
Ja, also wir trennen einmal so grundsätzlich zwischen einer vorparapsychologischen Zeit, und das umspannt die ganzen Jahrhunderte und natürlich auch in Europa. Damals hat die Kirche solche Art Phänomene dokumentiert und untersucht. Ja, und dann unterscheiden wir tatsächlich so ab 1854, ich glaube 1864 ist Gurney Myers und Podmore's Phantasms of the Living, was man so grundsätzlich als das erste Buch der Parapsychologie. Und die Parapsychologie, die ist tatsächlich gegründet worden, begleitend, die sich plötzlich in der westlichen Welt abspielten. Und in der westlichen Welt spielte sich etwas ab, was in den anderen Zivilisationen und in den anderen Gesellschaften und vor allen Dingen auch in den indigenen Zivilisationen und Gesellschaften seit jeher eigentlich gang und gäbe ist, nämlich der Umgang, die Konversation mit der geistigen Welt, also mit den, so ein feststehender Begriff, den möchte ich eigentlich gerne aufweiten und von geistigen Welten sprechen. Ja, und als 1854 im Staate New York, im Örtchen Rochester, bei der Familie Fox in ihrem kleinen Häuschen aufsehenerregende akustische Phänomene auftraten. Alle Repräsentanten des Ortes wurden also von verfügbaren Handwerkern über Feuerwehr versucht man aufzuklären, um welche Geräusche es sich hier handelte, und niemand kam dahinter, bis dann endlich die drei Geschwister Margaret, Kate und Lea anfingen, mit den Klopfgeräuschen eine ganz einfache Konversation zu führen und ganz neckisch den Klopfgeist in Anführungszeichen aufforderten mit eigenem Klopfen. Und plötzlich kam heraus, dass dieses Klopfen scheinbar intelligent gesteuert war und auf die Schwestern reagierte, auf die Umgebung reagierte, früher oder später Fragen beantwortete. Man einigte sich dann auf eine Alphabete-Art der Klopf, das Klopfen Morrisons, ein Klopfen für A, zwei Klopfen für B, es ist eine langatmige Sache, aber so kam heraus oder so meldete sich dann durch das Klopfen ein verstorbener Bettler, der durch einen Vormieter des Hauses eines Tages an der Tür um etwas bittend erschlagen worden sein sollte und im Keller angeblich vergraben lag und jetzt durch das Klopfen im Grunde genommen wollte, dass er ausgegraben würde und bestattet werden wollte. Und das tat man dann auch. Man fand dann auch tatsächlich Knochen im Keller. Und das machte Schlagzeilen. Die amerikanische Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt in einer bereits aufstrebenden Aufbruchsstimmung. Es gab viele Erfindungen, ganze Kataloge waren voll von allen möglichen Gegenständen und Devices. Man hielt letztlich alles für möglich, plötzlich im technologischen Sinne. Und als dann diese scheinbar geistigen Phänomene auftraten, hielt man auch auf dieser Ebene alles für möglich. Und es gab eine große Reaktion, eine große gesellschaftliche Reaktion. Die Presse berichtete Land auf, Land ab von diesen Geschehnissen im Hause Rochester oder im Hause Fox. Und Fakt ist, dass keine 3 Jahre später, also im Jahr 1857, alle drei Schwestern bereits als professionelle Medien arbeiteten, aber nicht nur sie, sondern zu Beginn Hunderte und sehr bald Tausende andere auch, die sich betätigten als neu entdeckte Spirit-Kommunikatoren. Und da waren welche dabei, die haben eine tolle Verbindung gehabt. Da waren welche dabei, die haben nicht so eine tolle Verbindung gehabt. Ja, und so entwickelte sich das in den Staaten und durch die selbe Sprache kam es sehr bald zu einem Kontakt nach England durch Medien, die hin und her reisten. Und kaum erreichte die Kunde England, entwickelte sich in England das Gleiche. Und man muss sich das vorstellen, dass man davon hörte. Und man war fasziniert. Die Familien kamen zusammen. Meistens setzte man sich um den Küchentisch. Alle legten ihre Hände auf den Tisch, dass niemand irgendwie Schabernack trieb. So, und dann rief man die Geister an, um zu schauen, ob vielleicht in der eigenen Familie womöglich auch jemand spirituell Begabtes dabei sein könnte. Und so startete das und hat dann, ja, heute in England, also auf allen britischen Inseln insgesamt existieren, und das ist eine Zahl, ich glaube von 2004, 2005, existieren 10.000 spiritualistische Kirchen. Muss man sich mal vorstellen, da sieht man, was also zumindest in England diese spirituelle Revolution für Marken hinterlassen hat. In Deutschland ist man das wesentlich pragmatischer angegangen. Da hat man davon abgesehen, eine Religion draus zu machen. Und und so existieren unterschiedliche Traditionen mittlerweile. Eine amerikanische, eine englisch-amerikanische, eine englische, eine europäische. Und vor allen Dingen auch eine sehr pragmatische deutsche Tradition. Und das ist die Österreicher haben eng zusammengearbeitet, vor allen Dingen auch wegen des Brüderpaars Willi und Rudi Schneider aus Braunau. Haben auch die Deutschen eine eigene Tradition des Umgangs mit diesen Phänomenen gefunden und praktizieren sie, wie man sieht, bis heute. Aber ich wollte kurz die ganze Geschichte einmal abreißen.
Naja, kein Problem.
Vielleicht kann ich da auch mal gerade dazwischen grätschen, weil das gerade so gut passt. Als ich in die Szene sozusagen eingedrungen bin, habe ich schnell festgestellt, in Deutschland gibt es im Moment so gut wie gar nichts. Also es gibt kaum was oder zumindest nichts, was man so öffentlich mitbekommt. Aber über Facebook sind die ganzen Zirkel weltweit, vor allem, wie Kai gerade schon sagte, aus England, den USA, aber auch Australien, Neuseeland ziemlich stark vernetzt. Und da ist auch ein ganz anderer Umgang damit als hier in Deutschland. Also es gibt eine ganz belebte Szene noch weltweit, aber in Deutschland gibt es nicht viel. Also das muss man schon sagen. Und da, warum das so ist, da können wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, ja. Das war natürlich aufgrund des Nazi-Regimes und so weiter, die da ja auch ganz dick drinnen waren, ne? Und Thule-Gesellschaft und solcher Dinge, also jetzt nur jetzt vorweg. Und eine andere Sache, die natürlich, du hast die Fox Sisters erwähnt, was dann aber auch ganz schnell kam, ist die Behauptung, dass das alles nur Schwindel sei. Und soweit ich mich jetzt erinnere, haben ja auch die Fox Sisters dann irgendwann einmal gesagt, ja, das war alles nur Schwindel. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Ja, also es gab natürlich eine ganz enorme Abwehrreaktion von bestimmten Teilen der Gesellschaft, letztlich auch aus Weltanschauung.
Auch irgendwo nachvollziehbar, oder? Weil die Dinge sind
unbedingt,
so unbedingt. Unglaublich. So, also man ist so von den Kopf gestoßen, wenn man jetzt ein Newtonsches Weltbild hat, ja, also als Engländer zum Beispiel. Man muss da eigentlich als gesunder Mensch als allererstes eine Abwehrreaktion haben dagegen, sonst es geht gar nicht anders, kommt mir vor. Hallo?
Ja, das war ich abgeschnitten. Nochmal bitte den letzten Satz.
Man muss als vernünftiger Mensch eigentlich zuerst wirklich eine Abwehrreaktion gegen das Ganze haben. Also das geht eigentlich gar nicht.
Ja, und man stürzte, genau. Und man stürzte sich natürlich auf jeden Missgriff, der dann da stattfand. Diese Medien waren auch keine, das waren auch nur Menschen und es wurde schnell wurden also wie gesagt Missgriffe oder Unklarheiten funktionalisiert und warum die Fox Sisters am Ende ihre Karriere in schwerem Alkoholismus und verarmt nach einer Bezahlung dann eine Aussage machte, die dann wieder widerrufen wurde. Also ich kann einfach nur sagen, dass in den Gesellschaften, in denen man sich konfrontiert und auch in den Zirkeln, in den metaphysischen Zirkeln, die Beschäftigung mit diesem metaphysischen Thema, die treibt immer wieder auch ganz besondere menschliche Blüten hervor, was Verhaltensweisen und Eigenschaften und so weiter angeht. Und ich habe also auch außerordentliche Reaktionen erlebt, die letztlich alle damit zu tun haben, dass es so einen Abwehrmechanismus gibt, der halt eben in uns allen, die wir eine rationalistische Erziehung haben, wo wir sagen, das ist unerhört. Bleib mir weg damit, ich möchte mich damit nicht konfrontieren, denn das würde wirklich vieles durcheinander werfen. Aber alles. So ist es ja gar nicht. Wir wissen ja eigentlich seit langem, dass die Wirklichkeit viel größer ist als das, was wir sehen, das, was wir hören und worauf wir Zugriff haben. Und der physikalische Mediumismus oder die Spirit-Praktiken dieser Welt, die ermöglichen uns einfach einen ganz praktischen Zugriff darauf, einen Zugang da hinein, das auch tatsächlich zu exerzieren. Ja, diese Erweiterung zu sehen, dass tatsächlich die Welt größer ist als das, was das menschliche Alltagsbewusstsein zu fassen imstande ist.
Und es ist ja auch so, wenn man sich die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche anschaut, wie zum Beispiel die Wissenschaft, die sich mit diesen Dingen beschäftigt. Also wenn ich jetzt einen Wissenschaftler nehme, der in so eine Seance geht, der hat jetzt, sage ich mal, 10 Jahre Physik studiert oder so und erlebt dann dort Dinge, die eigentlich all das, was er sein Leben lang gelernt hat in der Schule, im Studium und vielleicht als arbeitender Professor, was er alles gelernt hat, ja, muss über den Haufen geworfen werden. Das ist natürlich nicht einfach, ne? Ja. Einmal für einen selber und dann aber auch für die wissenschaftliche Gemeinde. Dann kommt noch natürlich noch die Kirche dazu oder die Religionen, die damit integriert werden müssen. Also es ist, das eckt überall an, dieses Thema. Ne?
Ja, Und aus dem Chat kommt die Frage eben, und denen werden wir uns dann noch widmen, nämlich welche Arbeitshypothese ihr jetzt da persönlich habt, um was es da gehen könnte, wie das eigentlich jetzt zustande kommt, oder ich weiß nicht, ob ihr eine habt. Und die andere Frage ist Pubertät und Poltergeist-Phänomen. Und dann auch das UFO-Phänomen. Aber das vielleicht, bei dir trat das in der Pubertät auf, oder Kai? In der Pubertät begann sich diese ganze Sache zu manifestieren. Das kann man auch bei anderen Autoren ganz wunderbar immer wieder nachlesen. Dass, wenn quasi die Sexualität erwacht, dass also Sexualität und diese paranormalen Fähigkeiten sehr stark verwoben sind. Jeff Kripal beschreibt das zum Beispiel ganz wunderbar.
Das ist in der Tat so. Und es gab eine Metastudie, auch hier aus Deutschland. Das war der Steckbrief des Spuks. Der ist von zwei Sozialpädagogen in den Mitte der 80er Jahre, glaube ich, erstellt worden. Und der hat das erste Mal die ganzen Studien von Cornell und Roll und wie sie alle heißen, zusammengeschmissen, und da kam also heraus, dass der wahrhaftige Spuk eigentlich am seltensten gebunden ist an Häuser, Räume, ja, Weggabelungen übrigens ganz interessanterweise auch, sondern zu, ja, es waren deutlich über 80%, ich glaube sogar um die 85% der Fälle hatten sogenannte Spukfokuspersonen im Mittelpunkt. Das heißt, Menschen, um die herum sich die Phänomene manifestierten. Und interessanterweise kam dann heraus, als man das dann genauer beäugte, dass es tatsächlich Jungen und Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren waren, die hier zu der Hauptgruppe gehörten, derer, um die sich Spukphänomene unfraglich manifestierten.
Und junge Menschen oder Kinder, wenn sie derartige Phänomene erleben, glauben ja auch sehr oft, dass das ganz normal sei und dass das jedem passiert.
Absolut, absolut. So war das bei mir auch. Der erste Zirkel, der dann im Internathaus Rotraut auf der Insel Föhr stattfand, das war aber für alle Anwesenden. Das waren Schulfreunde damals von mir, alle zwischen 14 und 16 Jahren. Und dieser Zirkel hat eigentlich von der ersten Stunde an die verrücktesten Phänomene produziert. Und wir sind damit spielerisch umgegangen und waren uns der Tragweite und der tiefgreifenden, weitreichenden Implikationen, die natürlich erst später, als das alles intellektualisiert wurde, überhaupt nicht bewusst.
Ja, wir auch.
Ja.
Okay, das heißt, da waren also die Fox Sisters und die haben den Stein eigentlich ins Rollen gebracht, kann man sagen. Auch wenn sie dann später offenbar das widerrufen haben und die Widerrufung widerrufen haben und im Alkoholismus gelandet sind, weil sie wahrscheinlich auch ziemlich angegriffen wurden von allen Seiten. Also man kann da jetzt nur irgendwelche Vermutungen anstellen, was da privat bei denen abging, aber das war wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Dann schwappte das nach Europa rüber und wo setzte das dann hier an, am alten Kontinent?
Ja, in England. Und dann war es dann Crookes, der Entdecker des Thalliums und der Vorsitzende der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, der mit verschiedenen Medien, nämlich Daniel Douglas Hume oder Home, eigentlich Hume ausgesprochen war in Schotte, streng wissenschaftliche Experimente machte, dann von der Echtheit und Wahrhaftigkeit der Phänomene überzeugt war, sich hat hineinführen lassen in das Thema. Und Crookes hat dann mit seinen Experimenten mit Florence Cook 1874 eigentlich eines der großen Sinnbilder für die ganze Bewegung hervorexperimentiert, nämlich Materialisationen von lebend scheinenden Vollphantomen, die in diesen Experimentalseancen sich manifestierten, erst in der Dunkelheit, aber dann mit Einsatz von Licht klar anwesend waren. Und ja, die Fotografien, die damals entstanden sind, die Sir William Crookes Mitte 30 zeigen, wie er in seinem eigenen Labor dieser Materialisation gegenübersteht. Diese Bilder sind ja ein großes Sinnbild. Die repräsentieren ja den Höhepunkt dieser Phänomenik, nämlich das Materialisationsphänomen, die Königsklasse des Materialisationsphänomens, das Erschaffen ganzer Geistformen. Ja, und in, wie gesagt, in England manifestierte sich das dann aufgrund des Sprachlichen natürlich, die sprachen ja Englisch, genau wie die Amerikaner, und sickerte dann langsam von England auf Resteuropa über.
Da gibt es jetzt ein interessantes Kommentar im Chat. Jemand schreibt, ein anonymer Chat-Teilnehmer, Armin Riese sagt, dämonische Sphäre ist unserer am nächsten, weswegen wir nur zu dieser Seite Kontakt bekommen. Das ist ja sehr oft, was da kommt. Ne? Das ist, und auch die Kirche sieht das ja alles als dämonische Aktivität, nehme ich mal an. Ne?
Nee, also das glaube ich nicht. Nein, es gibt einen ganz klaren christlichen Zweig innerhalb des Spiritualismus. Okay. Und wer die Konversationen und die bücherweisen Formen der Unterhaltung mit den geistigen Welten ein bisschen kennt, der weiß, dass wir hier mit größter Poesie und mit tiefen Einsichten über Welt, Realität, Bewusstsein, Sinn des Lebens und so weiter von diesen geistigen Kommunikatoren konfrontiert worden sind. Diese dämonischen Geistwesen, die mögen auch existieren, aber im Bereich des experimentellen Spiritismus findet man die eigentlich nicht. Die findet man an ganz anderen Stellen.
Schwarzmagie, oder?
Zum Beispiel, ja, und dann gibt es auch immer wieder, es gibt in der Geschichte des Menschen, gibt es in seiner Biologie, gibt es unaufgeklärte Zustände, wie beispielsweise die Schlafparalyse, in der Menschen seit jeher und immer wieder direkt konfrontiert werden mit dämonischen Wesenheiten. Dann das Phänomen der sogenannten Besetzungen, dass Menschen von heute auf morgen plötzlich das Gefühl haben, sie sind nicht mehr allein in ihrem Körper und durchleben dann unglaubliche Zustände. Und die Psychiatrie hat keine Konzepte dafür. Und diese Wesen, die sich da zeigen, die scheinen manchmal eine Boshaftigkeit, eine Böswilligkeit in sich zu haben, die man vielleicht dämonisch nennen könnte. So, und dann, und das darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, haben wir eine klar dokumentierte Geschichte der sogenannten dämonischen Besessenheit im kirchlichen Zusammenhang. Und das sind außerordentliche menschliche Zustände, die also so derart außerordentlich sind, dass sie die stärksten paranormalen Phänomene aufbringen, die wir überhaupt in der Dokumentation paranormaler Phänomene um den Menschen herum kennen. Aber diese Zustände, die begegnen uns nicht im Experimentalraum. Hier scheinen eher Gesetzmäßigkeiten wie das Gesetz der Anziehung, dass also aufrichtige Vorsätze und Ansätze auch entsprechend aufrichtige Kommunikatoren anzieht und man dann ganz klar sich auch dann geprägt sehen kann von diesen positiven, dem Menschen möglichst geistigen Profit bringen sollenden Kontakten. Aber wie gesagt, dämonische Besessenheit begegnet oder dämonische Interaktion, wenn wir über die Geschichte des Experimentalspiritismus gucken, ich kenne eigentlich keinen Fall.
Okay, außer diese Dämonen verstellen sich dann halt gut oder so, keine Ahnung.
Ja, aber wenn sie doch dem Zirkel die ganze Zeit nur Benefit bringen und alle fühlen sich bereichert über Monate und Jahre hinweg, ja, dann frage ich mich, wo denn dann der dämonische Content registrierbar sein soll, wenn doch die ganze Zeit eigentlich ganze Gruppen inspiriert werden und womöglich sogar bestärkt werden, sich in ihrem Verhalten zu verändern und positiver zu leben und erhaltender zu leben und mehr auf die höheren moralischen Prinzipien anzuwenden. Also dann geht es mir ab, wo da die dämonische Kraft dazwischen sein soll.
Gute Frage, ja. Du hast es jetzt schon angedeutet oder erwähnt, also Crookes hat mit Humes, also diesem schottischen Medium, und ich glaube, hat er nicht auch mit Elisabeth d'Espérance zusammengearbeitet?
Ich weiß es nicht mehr. Das war Aksakow.
Okay.
Alexander Aksakow.
Aber das war auch ein Medium, das imstande war, und das ist eben jetzt personenbezogene Phänomene, die wir hier besprechen, die also imstande waren, Phantomen Türen zu öffnen, so dass sie sich tatsächlich real im Raum manifestieren. Und das ist jetzt, das sollte man vielleicht ein bisschen näher beschreiben, was da passiert. Ich versuche es mal mit meinen Worten, und bitte Carsten und Kai ergänzt oder korrigiert mich. Das Medium sitzt in einem, wie nennt sich das schnell, in so einem Kasten mit Vorhang?
Kabinett.
Im Kabinett, richtig? Das ist so schön. Sitzt also in so einem Kabinett und konzentriert sich, geht in Trance. Also Kai, du gehst da in Volltrance quasi, du bist quasi weg. Und dann plötzlich, und diese Medien sind dann meistens gefesselt oder anders wie fixiert.
Gehalten.
Genau. Also Kai, du warst auch schon öfter, hattest du die ehrenvolle Aufgabe, das Medium quasi festzuhalten, so dass es sich nicht bewegen konnte, die Arme nicht bewegen kann und schon gar nicht aus dem Kasten da, dem, wie heißt es nochmal schnell, dem
Kabinett,
danke, ich weiß nicht, warum ich das merke, aus diesem Kabinett herauszukommen. Wobei zum Teil sind es ja dann kleine Kinder oder Frauen, die sich da manifestieren, und das Medium ist ein Mann. Also es ist ja eigentlich entweder da gibt es noch einen weiteren Akteur oder eine weitere Akteurin, oder es ist Mogeln da sowieso in dem Sinn nicht möglich. Aber das sind denn Wesen, die sehen einfach aus wie Menschen. Es sind wahrscheinlich Menschen, vielleicht einmal Menschen gewesen, keine Ahnung. Die spazieren dann in dem Raum herum, sprechen mit den Menschen. Man kann sie, also mit den Sitzern, den Sitters, das sind also die, die bei so einer Seance anwesend sind. Manchmal darf man sie auch berühren. Wenn man sie uneingeladen berührt, dann kann das schwere Folgen für das Medium haben. Finde ich auch sehr interessant. Zum Teil können sie mit Rotlicht, also mit Infra- oder mit rotem Licht beleuchtet werden. Bei normalem Licht lösen sie sich dann teilweise auf, vor den Augen der Anwesenden. In diesem Buch Zeugnis für die jenseitige Welt gibt es eine Bildfolge, wo man sieht, wie sich so ein Medium auflöst. Das ist komplett irre. Also
die Materialisation sich auflöst.
Ja.
Nicht das Medium.
Nicht das Medium, nein, das Wesen habe ich gemeint. Also die Materialisation, das Phantom. Was soll man da noch sagen? mir fehlen die Worte.
Daher ja, es ist aber auch unterschiedlich. Es ist aber auch unterschiedlich, wie sich diese Phantome bilden. Also bei Kai bilden die sich ja aus dem sogenannten Ektoplasma, was vorher durch das Medium, ja, wie soll man sagen, abgesondert wird, durch den Mund bei Kai jetzt im speziellen Fall. Es gibt aber auch andere Medien, wo das Phantom dann, also das Kabinett wird geöffnet und das komplett entstandene Phantom steht dann da schon, tritt dann aus dem Kabinett heraus, läuft um die Sitzer herum, wie du schon sagtest, Tarek, man kann es dann anfassen. Also es gibt Sitzungen, Kai, da müsstest du mich dann korrigieren, falls es falsch ist. Ich glaube, Tom Harrison oder Harris, da durfte dem Medium der Puls, dem Phantom der Puls gemessen werden und so weiter. Also es gibt da die...
Das war einige Male der Fall.
Ja, einige Male. Und man konnte dann, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten mit diesen Phantomen sogar sprechen. Das waren dann Verwandte, die sich da meistens gezeigt haben. Also es gibt da ganz unterschiedliche Ausprägungen und Arten der Entstehung. Das ist hängt dann wahrscheinlich vom Medium ab. Das hängt wahrscheinlich vom Medium ab.
Und diese diese Phantome, die sich da bilden, die sind dann teilweise auch mit dem Medium gemeinsam zu sehen, weil es wird natürlich sofort behauptet, nein, das ist das Medium. Sehr oft sehen sie dem Medium auch ähnlich. Also bei der Elisabeth d'Espérance war, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, da war das dann der Fall. Die Elisabeth d'Espérance hat sich in einer Sitzung dann auch einmal halb aufgelöst. Also sie hat dann einen der Sitzer gebeten, zu sehen, ob was er da an ihren Beinen, ob er ihre Beine noch sieht. Und er hat gesagt, nein, sie sind weg. Und die waren tatsächlich weg. Das heißt, die hat sich halb dematerialisiert, während sich ein Wesen materialisiert hat. Und man muss da jetzt vorsichtig sein. Also bevor man sagt, so ein Schwachsinn, ich schalte jetzt ab, kann man gerne machen natürlich, aber da sind, wie gesagt, da sitzen dann Academy-Vorstände wie der Crookes und andere, also Anwälte, Direktoren, also wirklich namhafte Persönlichkeiten, die sitzen da, die bezeugen, dass da alles quasi mit rechten Dingen abgeht, dass das Medium gefesselt ist, dass also nicht irgendeine andere Person in den Raum geschmuggelt werden kann, dass oder sich irgendwo versteckt haben kann. Ja. Wobei, wenn sich dann dieses Phantom vor den Augen der Sitzer auflöst, ist das hinfällig, oder? Ich meine, dann brauche ich nicht mehr. Aber es wird mit einer unglaublichen Akribie, die dann fast schon nervt, das muss ich auch sagen. Also wenn man Zeugnis für die jenseitige Welt dann durchliest, irgendwann denkt man sich, meine Güte, ja, okay. Es ist doch völlig egal, ob das Medium gefesselt war oder sonst was. Da hat sich eine Hand materialisiert, aber nur die Hand. Ja, also wer vielleicht, wie heißt das schnell, die Serie, die englische, das eiskalte Händchen. Wie heißt es denn?
Adams Family.
Oder? Adams Family, danke. Das ist heute mein Stichwort.
Genau.
Also, wenn man die Adams Family, dieses eiskalte Händchen, genau das kommt tatsächlich in solchen Seancen vor. Ja? Wie soll man denn das fälschen um 1800 irgendwie? Wie soll man das heute fälschen? Ja? Also, man kann natürlich sagen, ja, das geht dann durch Hologramme. Ja, aber nicht 1897. Ne? Geht nicht.
Nein, und also heute, wenn wir diese Seancen halten, dann sind die Räume meistens nackig ausgeräumt. Also beispielsweise, wenn wir am Basler Psi-Verein unsere Seancen halten, da ist nichts drin, da sind keine Projektoren oder Ähnliches drin. Und in dem Moment, wo diese Hände auftreten und überall im Raume die Menschen berühren, ja, da sitzt das Medium nicht im Kabinett, da sitzt das Medium im Zirkel mit den Leuten, wird von rechts und links gehalten, da ist mindestens ein vollkommen unabhängiger Halter für das Medium immer beteiligt, der immer bestätigen kann, dass das Medium sich überhaupt gar nicht mal bewegt. Also ganz abgesehen von der Frage, verlässt es womöglich seinen Stuhl und imitiert diese Berührung irgendwie im Raume. Und dann sitzen die Sitzer im Zirkel und es werden auf allen Ebenen die unterschiedlichsten Berührungen gemeldet, von oberflächlich bis hin zu komplex. Da werden die Leute plötzlich gestreichelt, da fahren denen Hände durch die Haare, da, obwohl sie an der Wand sitzen, legt sich plötzlich eine Hand in ihren Nacken oder küsst sie jemand in den Nacken. Aber Carsten, du hast das doch sicherlich sehr gut und vielfach beobachtet, gerade das Phänomen dieser Berührungen durch diese unabhängigen Hände.
Ja, bevor Carsten loslegt, ich möchte nur noch auf die Website von Carsten hinweisen, wo er das wirklich sehr akribisch und genau teilweise auch beschreibt, diese Dinge. Ja. Bitte, Carsten.
Ja, genau. Also ich habe daraufhin, nachdem ich das erste Mal ein Seance-Wochenende bei Kai erlebt habe, habe ich den Blog transinformationen.de gegründet. Da habe ich seitdem, also seit 2013, so ziemlich alle Sitzungen protokolliert, die ich mitgemacht habe, nicht nur bei Kai, auch mit einem anderen Medium oder auch Privatsitzungen. Und da kann man das nochmal genau nachlesen. Und es ist genau, wie Kai sagt, also man sitzt da wirklich in einem Zirkel im Kreis. Alle halten sich an den Händen, auch das Medium ist gehalten. Übrigens ein wichtiger Unterschied zum englischen Spiritismus, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Also auch das Medium ist gehalten, es kann also keiner irgendwo rumgreifen und dann geschehen diese Berührungen. Also man wird gestreichelt, man wird angestupst. Ich habe tatsächlich auch diesen Kuss erhalten auf den Nacken, obwohl ich mit dem Stuhl direkt an der Wand gesessen habe. Also da konnte keiner hinter mir sein. Und diese Berührung erlebt man dann. Man hört dann auch Schritte im Raum, die auf einen zukommen und
der
so weiter.
Der Todesfee.
Ja. Ja, ja das, nee. Ich glaube, dann säße ich nicht mehr hier.
Nee. Ja, das ausgelöscht.
Aufgesaugt.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist ein wichtiger Unterschied zum Beispiel zum englischen Spiritismus oder physikalischen Mediumismus. Nämlich im englischen Spiritismus werden die Medien an den Stuhl gefesselt mit Kabelbindern oder mit Klettverschlüssen, sodass man hören würde, wenn sich das Medium da löst oder so mit diesem Klettverschluss oder mit Tapes festgebunden am Stuhl. Und auch dann geschehen diese Phänomene und nach der Sitzung sitzt das Medium immer noch gefesselt am Stuhl oder komplett entfesselt, von den Geistern gelöst sozusagen. Aber im deutschen Spiritismus, so wie es früher zum Beispiel von Albert von Schrenck-Notzing dann auch mit praktiziert wurde, wird das Medium tatsächlich von zwei Menschen gehalten, sodass man nicht sagen kann, naja, das Medium sitzt da allein im Kabinett und hat sich irgendwie wie Houdini gelöst von seinen Fesseln und macht da irgendwas im Raum, sondern das Medium wird gehalten von zwei Sitzern an Händen und Füßen und die Phänomene finden dann statt, 2 Meter vom Medium entfernt im Raum. Also man sieht dann Instrumente fliegen oder Lichter rumfliegen oder diese Berührung kommen und was auch immer für Seance-Raumphänomene da entstehen sollen.
Ja, und das habe ich jetzt auch schon von jemand anderem gehört, außer dir, eben von Bernhard Reicher, dass da also so ein Trichter durch die Gegend fliegt, den Leuten dann so ein bisschen auf den Kopf haut damit, so ganz leicht natürlich. Ne? Also wirklich absurd. Und dann gibt es in diesen Seancen auch noch, und du beschreibst das in, ich glaube, dem aktuellsten Artikel auf deiner Website, Carsten, die Superkontrolle. Das heißt, die beiden, die das Medium halten, halten sich auch gegenseitig oder erklär das mal, was.
Genau.
Also das ist dann genau, noch also, eins draufgesetzt sozusagen.
Genau, also auf linker und rechter Seite des Mediums sitzt jeweils ein Kontrolleur, der hält das Medium an Händen und Füßen fest. Und bei der Superkontrolle beugt sich einer dieser Kontrolleure dann, während er noch das Medium an der Hand hält und vielleicht noch mit einem Fuß auf dem Fuß des Mediums steht, über das Medium und hält auch noch den anderen Sitzer fest, sodass das Medium praktisch ja komplett umgeben ist von Kontrolleuren und sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Also da kann nichts mehr passieren. Ja, so, das ist die
sogenannte. Also es wird die Validität der Haltekontrolle wird nochmal gegenseitig bestätigt. Ja, der eine Kontrolleur kontrolliert, ob der andere auch wirklich seine Kontrolle ausübt. Und in dem Moment ist also dieser Kreis so fest umschlossen um das Medium. Und zwar sprechen wir natürlich hier von der Phase, wo noch Dunkelheit herrscht oder wo sogenannte Dunkelphänomene stattfinden, die sich dann aber auch ins Licht vorarbeiten im Verlauf der Seance. Das heißt, also zuerst sind diese Hände beispielsweise, die berühren, noch unsichtbar, zeigen sich aber schon kurze Zeit später zuerst vor leuchtenden Hintergründen, sogenannten Placken. Das sind eigentlich Kacheln, die selbst leuchten und die im Raum ausgelegt werden und fernab vom Medium, geradezu auf der anderen Seite des Zirkels, während das Medium gegenüber gehalten wird, zeigen sich dann die Hände das erste Mal, nachdem sie in der Dunkelphase, in der Startphase diese Berührungswellen über die Sitze haben kommen lassen, zeigen sich diese Hände dann das erste Mal und wohl auch ganz auf eine ganz spezielle Weise. Das sehen ja eigentlich hauptsächlich die Sitzer. Ich bin zu diesem an diesen Momenten tiefschlafend. Ich kenne nur einige nicht ganz dem entsprechende Phänomene während eines anderen Modus operandi, in dem wir arbeiten und in dem keine tiefen Trance angewendet wird. Aber die Phänomene der tiefen Trance kenne ich generell nur von Erzählungen, von Fotos und von anderen Medien. So, und in einer letzten Stufe zeigen sich diese Hände dann tatsächlich im Rotlicht. Und zwar können die Sitzer sehen, wie aus dem abgesonderten Ektoplasma sich Hände herausmodulieren. Carsten, das kannst du vielleicht, hast du das schon mal beobachtet?
Ja, natürlich. Also wir haben dann im Rotlicht gesehen, wie auf einem Haufen Ballen Ektoplasma, der auf dem Boden gelegen hat, sich eine Hand herausgeformt hat. Teilweise konnte man sogar einen Ring an einem der Finger dieser Hand sehen und diese Hand hat dann den Sitzern zugewunken. Also das konnte man ganz klar sehen. Interessanterweise verändert sich dann auch der, ich nenne es immer Aggregatzustand des Ektoplasmas während der Seance von gummiartig, wulstig zu spinnenwebartig, zu nebelartig. Also das alles in einer Seance. In diesem Haufen bilden sich dann Körperteile. Wir haben auch schon Gesichter gesehen.
Ja, Foto, also es gibt auch in dem Buch von Werner Schiebler, gibt es dann auch Darstellungen, wo sich in Ektoplasma fotorealistische Gesichter abbilden und derlei Dinge. Mhm. Und zwar teilweise von Verstorbenen, die einem der Sitzer eben sehr nahe gestanden sind und so weiter. Mhm. Und diese Gesichter bewegen sich auch. Und habe ich das bei dir gelesen? Carsten, du beschreibst ja diese Klarheit, die diese Bilder dann oft haben und dieser Detailreichtum.
Ja, also das war auch ganz interessant. Das war eine Sitzung bei Kai und ich hatte kurz vorher gesagt, weil ich es noch nie gesehen hatte, ich würde mir mal wünschen, diese Gesichter im Ektoplasma zu sehen. Ich hatte es aber niemandem gesagt, nur Freunden von mir, die aber auch dann nicht dabei gewesen sind. Und in dieser Sitzung ist dann tatsächlich dieses Phänomen aufgetreten, dass sich drei Gesichter im ausgebreiteten Ektoplasma, das Ektoplasma lag ausgebreitet auf dem Oberkörper und Bauch des Mediums, haben sich dann diese Gesichter gezeigt. Man konnte dann davor treten und sich das genau anschauen. Für ein paar Sekunden, so fünf Sekunden ist schon lang, also 3-4 Sekunden konnte man sich diese Gesichter anschauen. Die waren ganz detailreich. Man hatte auch das Gefühl, man wird angeschaut von diesen Gesichtern. Und die Zeit war auch deswegen so kurz, weil wir waren da bestimmt 13 Sitzer oder so, die dann der Reihe nach vorgetreten sind und sich diese Gesichter anschauen konnten. Ich hatte allerdings keine dieser Gesichter erkannt, also bei mir hat sich da kein Verwandter oder so gezeigt. Was übrigens, um nochmal auf die Geschichte auch des Spiritismus zurückzukommen, auch interessant ist, im englischen Spiritismus geht es ja in der Hauptsache darum, dass sich Verwandte zeigen und dass dieser Beweis des Lebens nach dem Tode geführt wird in diesen Sitzungen, was im deutschen Experimentalspiritismus halt eher im Hintergrund ist oder überhaupt gar nicht vorkommt. Da kann aber dann Kai wahrscheinlich besser erläutern.
Ich möchte aber noch doch auf die Geschichte ein bisschen zurückkommen und auch auf Ektoplasma jetzt. Also Crookes hat ja das Ektoplasma sehr gut teilweise dokumentiert. Das ist also eine Substanz, man kann sie jetzt eigentlich kaum näher beschreiben, deren Aggregatzustand sich noch dazu während so einer Sitzung verändert, die aus Mund, Nasen und sonstigen Körperöffnungen des Mediums austritt.
Ja. So ist es.
Okay, lass mal das nochmal so im Raum stehen. Ne? Kai, was kannst du?
Du, wir haben, ich möchte dazu sagen, dass wir haben uns natürlich, als wir so konfrontiert wurden mit diesen Phänomenen, haben wir uns natürlich proaktiv dafür interessiert. Wie kann das sein, wenn das 1850 hier im Westen startete, dass das vorher niemals irgendwo beobachtet worden ist. Das ist unglaubwürdig.
Guter Punkt, ja.
Und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Materialisationsphänomenen, nach dem Auftreten von Ektoplasma beziehungsweise Ektoplasma als Grundsubstanz für das Auftreten von Materialisationsphänomenen und sind dann ja auf alle möglichen, aus allen Regionen dieser Erde kennen die Menschen aus anthropologischer Sicht letztendlich dieses Phänomen, es ist beschrieben in indigenen Kulturen, indianische Nationen wie beispielsweise die Lakota-Indianer bis heute halten die Spirit-Zeremonien, in denen Materialisationen auftreten. Wir haben die selber beobachtet. Ich habe die beobachtet und ich glaube, Carsten hat sie auch beobachtet.
Ja, ich bin auch dabei gewesen. Ja.
Viele hundert Leute, die das Privileg hatten, diese indianischen Zeremonien zu besuchen, die treten unter den exakt selben Umgebungsbedingungen auf, unter denen sie in den westlichen Seancen auftreten. Jedoch ist der kulturhistorische Hintergrund natürlich ein ganz, ganz unterschiedlicher. In den indianischen Umgebungen geht es eigentlich immer um Heilung, währenddessen im Westen immer auch ein demonstrativer Aspekt im Verhalten dieser kontrollierenden geistigen Wesen festzustellen ist. Das hat damit zu tun, dass in indigenen Kulturen diese geistigen Welten die Existenz der Spirits unfraglich ist, währenddessen im Westen die Spirits immer ihre Echtheit zu demonstrieren scheinen möchten. Und deshalb haben wir auch diesen demonstrativen Moment im westlichen Spiritismus. So, also Materialisationen bei Indianern, Materialisationen bei den Tibetern, Materialisationen beschrieben von frühen Missionaren im Umfeld von afrikanischen Geistzeremonien. Ich habe beispielsweise eine Sammlung peruanischer traditioneller Gemälde, in denen traditionellen peruanischen Schamanen während Spirit-Zeremonien Ektoplasma aus dem Mund austritt. Das ist sehr, sehr schön gemalt und sehr, sehr schön beschrieben und es wird Phlegma genannt, spirituelles Phlegma. Es ist, wenn du die Schamanen oder die Indianer dann fragen würdest, dann würden die dir sagen, das ist eine Substanz, die im Umgang mit den Spirits auftritt und Eigenschaften aufweist, die aus beiden Welten zu stammen scheinen, diese Substanz hat. Einmal die physikalische Charakteristik der diesseitigen Welt, aber sie hat auch die Kraft und aber auch die Sensitivität, die Sensibilität dieser geistigen Welten, mit denen wir konferieren, in dem Sinne, dass ja im Ektoplasma und ob das die Hände sind, die Gesichter sind oder die Phantome sind, hier verschränkt sich etwas mit dem, was die Sitzer und das Medium mit in den Seance-Raum hineinbringen. Und im Ektoplasma spiegeln sich diese Inhalte. Es ist fast ein bisschen so, als würden Vorstellungen, womöglich sogar Erinnerungen im Ektoplasma gespiegelt werden, beziehungsweise werden von einer geistigen Welt gespiegelt, die sich dann repräsentiert im Ektoplasma. Also kurz gesagt, wir finden weltweit eine Vielzahl von Indien gar nicht zu sprechen, was Materialisation von Objekten angeht, aber auch Materialisation von geistigen Instanzen. Da werden wir also weltweit ganz dick fündig. Ja, und das ist nun mal die westliche Tradition, die sich seit 1850 entwickelt hat und letztlich glücklicherweise, denn wir Westler wären ja, wenn wir also diejenigen spirituellen Aktivitäten, die wir haben, nicht hätten, dann wären wir ja ganz abgekoppelt von dieser geistigen Qualität des Menschseins. Und die Rätselhaftigkeit unserer Existenz und des Seins an sich, die offenbart sich in diesen Experimenten. Und das wird vielleicht deutlicher sogar in den westlichen Traditionen statt als in den sehr integrierten indigenen Zeremonien beispielsweise.
Also um noch mal auf die Indianer und die Lakota zurückzukommen, als ich an dieser Zeremonie teilgenommen habe, war ich erstaunt, wie viel Ähnlichkeiten der Ablauf und die Phänomene haben mit unseren Seancen. Eigentlich muss man es ja andersrum sagen. Man kann erstaunt sein, wie viel Ähnlichkeit unsere Seancen mit deren Zeremonien haben, denn die sind ja viel älter als das, was wir hier machen. Aber es ist wirklich, wirklich ganz, ganz erstaunlich. Es sind dieselben Phänomene mit Musikinstrumenten, die gespielt werden, mit Tieren, die sich materialisieren in diesen Zeremonien und dann zwischen den Sitzern herumlaufen, Hunde, Vögel fliegen dort rum, man hört also wirklich den Flügelschlag und spürt auch den Wind und hört, wie das Tier durch den Raum fliegt. Und natürlich dann die Vorfahren und die sich dann dort manifestieren, sprechen mit den Sitzern und mitsingen in diesen Seancen. Also es ist ganz erstaunlich, diese Ähnlichkeit. Und das zeigt mir auch, dass da ja etwas dahinter steht, was, wie Kai schon sagte, weltweit eine Gültigkeit hat. Bloß halt in jeweils ausgeprägten Erscheinungsformen, halt bei uns dann in dieser westlichen Form in den Seancen und bei den Lakota dann in diesen Zeremonien mit einem ganz anderen Hintergrund. Die stellen sich ja auch gar nicht die Frage, ist das wahr oder nicht, sondern für die ist das so. Ja? Also die leben mit den Spirits tagtäglich in diesen Zeremonien dann nochmal besonders, aber für die ist das gar keine Frage. Wir stellen uns ja immer die Frage, ja, kann das denn sein und so. Vielleicht kommt auch daher dieser Antrieb der Spirits hier in der westlichen Welt, sich zu präsentieren und zu zeigen. Was,
ja, und die machen ja richtig Experimente. Also das ist ja total erstaunlich. Ja. Also die bauen ja richtig Experimente auf, sodass quasi jeglicher Zweifel mehr oder weniger ausgeräumt werden kann. Dennoch, und dann in der westlichen Tradition vor allem wurde schon sehr früh, also Crookes, mit Fotografie und so weiter gearbeitet, mit Rotlicht, um das zu dokumentieren. Allerdings wird das niemanden überzeugen. Das ist genau dasselbe wie mit UFO-Aufnahmen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also es ist interessant für Menschen, die also da offen sind und sich da unvoreingenommen an die Sache herangehen. Für Skeptiker bringt das gar nichts. Also wenn es keine Bilder gäbe, wäre das natürlich ein Riesengrund zu sagen, ja, es gibt ja keine Bilder. Und wenn es dann Bilder gibt, dann wären die Bilder zum Grund, warum das unglaublich, also das ist ein Catch-22. Genau. Das ist sinnlos. Kennen wir schon, egal. Und gerade in der westlichen Tradition dreht sich das Ganze ständig nur um die Existenzfrage. Eigentlich seit 150 Jahren. Ist egal, ob man jetzt in den Mediumismus schaut oder in die UFO-Forschung. Also das Ganze ist im Prinzip noch immer steckt rein in der Existenzfrage und bewegt sich dort eigentlich nicht weiter. Aber jetzt, wenn man die Geschichte nochmal jetzt auf die Geschichte wieder zurückkommen, um die wir uns ja vor allem heute kümmern wollen. Obwohl natürlich, man muss ein bisschen erklären, von was wir da natürlich sprechen, ist klar. Und Carsten, deine Einsichten sind vor allem auch sehr interessant, weil du da irgendwo ein Zeuge bist, ein Unabhängiger. Also natürlich, du kennst Kai und so. Ja, also, aber trotzdem. Es ging ja dann weiter. Also Crookes hat diese Versuche dann in England gemacht, so bis 1870. Und was war denn, glaube ich, oder? Kai?
74.
Ja, okay, 74. Und was war, erzähl da ein bisschen, was alles hat er dokumentieren können und was war seine Konklusion und wie ging es dann von dort weiter?
Also es begann, wie gesagt, mit den Untersuchungen an Daniel Douglas Hume und es weitete sich dann aus an auf Untersuchungen mit verschiedenen weiblichen Medien wie Anna Eva Fay beispielsweise. Die Zeit mit Florence Cook, dem Medium, dass die Geistpersönlichkeit K.T. King materialisierte, das war eigentlich schon am Ende seiner Interessensphase. Und die Kritik, die dann aufkam im Umfeld dieser Experimente, und es ist also spannend, wie wirklich wie Crookes, und bis heute ist das übrigens Gegenstand, Diskussionsgegenstand in Büchern beispielsweise, was sich abgespielt hat in dieser Beziehung zwischen Crookes und dem Medium, weil immer wieder spekuliert wird, Crookes hätte womöglich einen Betrug hier mitgedeckt, was also sicherlich vollkommen außer Frage ist. Crookes war unfraglich zutiefst überzeugt von der Echtheit der Phänomene.
Ich muss da einhaken. Ich meine, man muss sich das jetzt logisch durchüberlegen. Der Mann hat eine wissenschaftliche Karriere sondergleichen und macht dann mit irgendwelchen Medien irgendeinen einen in dem Sinn jetzt Schwachsinn und täuscht da irgendwelche Sachen vor. Warum? Was hat er davon? Ja. Nichts. Das
absolut.
Das ergibt keinen Sinn. Sorry.
Vor allen Dingen, er handelte ja im Auftrag sozusagen, ne? Denn es hatte sich ja die Society for Psychical Research gebildet.
Ja, genau.
Ich glaube, nannte sie sich theosophisch, nee, nicht die Theosophische Gesellschaft natürlich nicht, sondern eine andere noch vor der Society for Psychical Research, die auch schon eine Survey, also eine flächendeckende Untersuchung angestoßen hatte. Aber Crookes arbeitete letztendlich schon im Geiste der Society for Psychical Research und konnte sich also vieler Kollegen bewusst sein, die ja übrigens mit ihm in den Seancen saßen. Crookes saß ja bei weitem nicht alleine in seinem Labor. Der hatte seine engsten Kollegen und Mitarbeiter und auch sogar seine eigene Familie mitsitzen in diese Seancen. Und die bestätigten die Seancen, das waren seine Zeugen, die bestätigten die Materialisationen. Das waren teilweise die den Puls abnahmen bei K.T. King, die den Barytwasser-Test machten.
Ja, das war das Who is Who der damaligen Wissenschaftsgesellschaft. Das ist
in der Tat.
Also, wie wenn heute Hawkins mit, weiß ich wem, in einem Raum sitzt und irgendein Medium bei einer Materialisation zuschaut und dann das in einer Zeitung auch noch bestätigt, also in einem Zeitungsartikel dann, richtig, oder in einer öffentlichen Anzeige. Unglaublich.
Genau, und dann müssen wir uns mal vorstellen, 30 Jahre später, kurz vor seinem Tod, ich glaube es war Wochen vor seinem Tod, bei seiner letzten Rede vor der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, stellt der Mann sich vor versammelte Mannschaft und spricht aus und sagt, meine Verpflichtung der Wahrheit gegenüber bringt mich dazu, hier und heute noch einmal zu unterstreichen, dass die Materialisation mit dem Medium Florence Cook echt waren, unfragwürdig echt waren. Nach 30 Jahren Kontroverse, wo man seinen Ruf demontierte, wo man in seine Privatsphäre eindrängte, man unterstellte ihm dann, er habe eine Beziehung gehabt vor den Augen seiner Frau zu dem Medium, was natürlich alles überhaupt
ekelhafte nicht Diffamierungen ist. Und Untergriffe, man kann es nicht anders bezeichnen. Wirklich ekelhaft, so richtig.
Absolut, das kennen wir gut. Das ist gut, uns ja alles auch genauso übrigens auch schon passiert. Und trotzdem, 30 Jahre kurz vor seinem Tod, 30 Jahre später, stellt der Mann sich hin und sagt, aufgrund seiner Verpflichtung der Wahrheit gegenüber, und bestätigt noch einmal die Echtheit oder seine tiefgreifende Überzeugung. Und der Mann hat sich übrigens den Rest seines Lebens natürlich um sonst ganz pragmatische wissenschaftliche Dinge gekümmert. Er hat dann sich zurückgezogen aus der psychischen Forschung, wie das damals genannt wurde, und hat sich wieder, ja, er war ja einer der Wegbereiter des Fernsehzeitalters durch die Entdeckung des Thalliums und
eine Vorform der Röhre, eine einfache Röhre hat er auch gebaut. Ne?
Ja. Ja, war das die Frage, Tarek? Oder war ich habe gerade den Train of Thought verloren.
Wir waren jetzt eben bei Crooks, der dann eben kurz vor seinem Tod das Ganze noch einmal bezeugt hat. Und wie ging das dann weiter? Das ist dann jetzt die Frage. Also vor allem doch im Westeuropas.
Neben diesen in die Öffentlichkeit getragenen, und zwar meistens von Boulevardblättern, Diskussionen um die eine oder andere, um den einen oder anderen vermeintlichen Skandal, nahmen hunderte, tausende von Medien ihre Arbeit auf. Ganz, ganz wenige haben es dann in irgendwelche Bücher geschafft und über die reden wir heute, aber da gab es zahllose, die genauso qualitativ hochwertige Phänomene hervorbrachten und die nicht in irgendwelchen Büchern gelandet sind. In England wurde die spiritualistische Religion gegründet als Alternativreligion. Ich habe es ja eben schon erwähnt, 10.000 spiritualistische Kirchen ist eine Schätzung von ungefähr 2004, 2005. So, und in Deutschland und im Rest Europa, vor allen Dingen in Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, aber auch Spanien, bildeten sich andere Formen, also nicht religiöse Formen oder vielleicht auch pseudoreligiöse Formen, aber nirgendwo sonst etablierte sich der Spiritualismus als eine echte Alternativreligion, wo die Leute sonntags in ihre spiritualistischen Kirchen gehen und kein Pfarrer von der Kanzel spricht, sondern Medien ihre Kontakte zu den geistigen Welten machen. Und die Erkenntnisse, die aus diesen Kontakten sich entwickelten, zum Gegenstand eines spiritualistischen Glaubenstestamentes wurden. Ja, wie gesagt, Deutschland, und darauf zentrieren wir uns vielleicht, Deutschland und der deutschsprachige Raum, sind da viel pragmatischer herangegangen. Die Deutschen waren, die Österreicher waren stark involviert. Wenn wir uns beispielsweise überlegen, dass die Parapsychologische Österreichische Gesellschaft beispielsweise für den ersten Film, der paranormale Phänomene zeigte, verantwortlich war. Das ist der Film über das rumänische Medium Eleonora zu Gun. Um 1930 entstanden, und der zeigt die Phänomene, die sich um das Medium Eleonora zu Gun zutrugen. Im deutschsprachigen Raum hat man die Implikationen klar erkannt und hat Wege des Experimentes gesucht, so viel Erkenntnis wie nur möglich aus den beobachteten Tatsachen herauszuziehen. Naja, allerdings wissen wir ja leider, dass ab 1930, 1933, es begann, dass die ganzen Protagonisten sich letztlich aus Deutschland heraus orientiert haben. Und wer nicht ins Exil ging, der landete womöglich im KZ, obwohl, wie wir ja wissen, die Nazis selbst allerdings vorwiegend um freie Energie zugänglich gemacht zu bekommen, versuchten, okkulte Potenziale auszubeuten, wie das berühmte Ahnenerbe beispielsweise.
Ja, da gab es ja Transmedien, die dann irgendwelche Baupläne channelten und solche Dinge, ne? Ein ganz berühmtes blondes Trance-Medium gab es da, ich habe ihren Namen vergessen. Ne?
Ja, wie hieß sie? Orbin? Das ist die Geschichte, die Legende der Vrill-Gesellschaft, die angeblich Maria Ortiz, hieß die Frau übrigens, die angeblich, ja, jetzt festhalten, UFO-Baupläne von Aldebaran der Vrille-Gesellschaft zuchannelte.
Wobei Vrille selbst ja wiederum auf einen Autor aus den 1870er Jahren zurückgeht, der The Vrille Society geschrieben hat, mir entfällt jetzt sein Name, und das war ja ursprünglich sowieso totale Fiktion. Und offenbar hat dann in Deutschland hat es dann eine Gruppe gegeben, die dann gesagt hat, na, wir beschließen jetzt, die gibt's jetzt wirklich. Oder das ist ja auch schon allein, das ist ja schon so seltsam.
Absolut. Also die Vril-Gesellschaft soll angeblich ein innerer Kreis der Thule-Gesellschaft gewesen sein. Und die Vril-Gesellschaft, die war mehr oder weniger fokussiert auf die Umsetzung außermenschlicher Informationen oder überirdischer, außerirdischer Informationen durch beispielsweise Medien wie Maria Ortiz gechannelt. Das erste Triebwerk dieser vermeintlichen Nazi-UFOs flog mit dem Vril-Triebwerk.
Also
in dem Gebiet müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, jemand hat im Chat, was wunderbar, die Leute finden das sofort, Edward Bulwer Lytton, der hat im 19. Jahrhundert da dieses Buch geschrieben, The Vril Society. Ne? Und auf das geht irgendwie zumindest der Name zurück. Also das ist ja auch schon wieder ein absurder Aspekt des Ganzen. Weil es ist aus Fiktion offenbar entstanden. Also keine Ahnung, ja.
Ja, und ja, die Frage, inwiefern die Nazis wirklich mit UFOs in den sogar angeblich interstellaren Raum vorgedrungen sind. Naja, die amerikanische UFO-Gemeinde erfährt zurzeit eine tiefe Spaltung. Nachdem man sich jahrelang um Ernsthaftigkeit bemüht hat, wird im Moment mit einer großen medialen Macht, also ich meine fernsehmedial, mit einer großen medialen Macht, werden sogenannte Whistleblower in den Vordergrund gedrängt, die wahnwitzigsten Geschichten von interstellaren Nazis und blaufädrigen Aliens, die mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten. Also es gibt wahrscheinlich ein geheimes Space-Programm der amerikanischen Regierung, aber inwiefern da blau gefiederte Aliens herumflattern, ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht ist es auch
der so. Blink 182-Sänger, ich hoffe, jemand postet jetzt dann gleich seinen Namen, der ist mir nämlich jetzt auch entfallen.
Tom DeLonge.
Danke. Tom DeLonge, der Protagonist ist. Inzwischen hat aber das Ganze ein anderer Ex-CIA-Typ übernommen, ein bisschen. Und also das ist eine unglaubliche Geschichte, der wir wahrscheinlich in der nächsten Sendung ein bisschen auf den Zahn fühlen werden, ja. Aber es ist offenbar eine CIA-Op, das Ganze. Aber ja, was weiß ich schon.
Ja, ganz genau. Ich sag nur der blaue Vogel. ist ein Code für letztlich Desinformationsbemühungen von Geheimdiensten. Aber lass uns zurückkommen zur Geschichte der Medien, die nämlich dann in Deutschland so jäh unterbrochen wurde. Und das ist auch ein Grund dafür. Die Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja geradezu Jahrzehnte gebraucht, sich spirituell auf sich selbst zu besinnen. Und deshalb hinken wir so ein bisschen was ist denn das Wort, der Spiritualität so der Länder, die um uns herum gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Es war eine riesige esoterische Welle in den 20er, 30er Jahren. Die Menschen interessierten sich für Atlantis-Forschung, Ägyptologie, Medialität, Spiritismus, Spiritualität. Die Art und Weise, wie das selbst zu transformieren sei durch die Hilfe von Geistwesen. Und das wurde natürlich jäh unterbrochen, wurde in den Anrainerländern dann aber wieder schneller reaktiviert als in Deutschland. Weil aber auch alle Protagonisten letztlich aus Deutschland verbannt waren.
Je unterbrochen jetzt durch den Krieg
durch
an
Nazis.
Sich oder
und durch die Nazis.
Durch diese die Vereinnahmung Nazis. Der Nazis dieses Themas.
Genau, und letztlich auch des Verbotes spiritistische oder spiritualistische Seancen. Das war nicht mehr, ich glaube, das Konzept der Gleichschaltung. Die Gesellschaft sollte gleichgeschaltet werden. Und da wollte man keine Gruppen, die irgendwie im Hintergrund arbeiteten und sich womöglich einen eigenen Geist im wahrsten Sinne des Wortes heranzüchteten. Denn dieser eigene Geist könnte ja der Gleichschaltung widersprechen. Deshalb wurden solche Aktivitäten streng untersagt und wurden regimefeindlich eingestuft. Und deshalb haben die ganzen Medien ihre Aktivitäten eingestellt oder sind emigriert.
Und es musste sich auch es mussten sich auch alle diese Gruppen, diese spirituellen Gruppen mussten sich entweder der Thule anschließen oder wurden verboten. Habe ich mal irgendwo gelesen.
Ah ja, okay.
Also die war dann so, die sah sich dann so als diese Schirmherrschaft, die hatte die Schirmherrschaft über sämtliche Aktivitäten in dieser Richtung. Die wollten das einfach alles unter Kontrolle bringen, um wahrscheinlich, wie du sagst, da keine subversiven Aktivitäten da erblühen zu lassen im Untergrund. Keine Ahnung, irgendwie so.
Unschrecklich. Ja, und während des Zweiten Weltkrieges fanden spiritistische Sitzungen statt in Amerika bis in die 50er Jahre. 50er Jahre war sehr reichhaltig, 60er, 70er Jahre war sehr reichhaltig. Große physikalische Medien schufen in den Staaten, beispielsweise Keith Milton Reinhardt oder viele andere Namen, Alec Harris in Südafrika. Trotzdem war die Gemengelage innerhalb auch des institutionalisierten Spiritualismus in der mittlerweile so, dass man die spiritualistische Aktivität unterteilte. Das gab es eigentlich zuvor nicht. Man unterteilte das plötzlich in mentalen Mediumismus und physikalischen Mediumismus. Und es gab eine Gruppe, die sogenannten Survivalisten, die waren daran interessiert, und das betreiben die so bis heute, mediales Schaffen nur dann zu wertschätzen, wenn dieses mediale Schaffen einen Überlebensbeweis eines Verstorbenen hervorbringt. Und davon ist also der englische Mediumismus, der englische Spiritualismus fast, kann man sagen, dogmatisch durchsetzt. Und Aktivitäten, die also auf eine freigeistige spirituelle Welt hinweisen, in der alles, was man sich vorstellen kann, existiert und alles, was man sich nicht vorstellen kann, existiert. Und das wird geradezu dogmatisch reglementiert, möchtest du heute von den größten, einflussreichsten Schulen des modernen Spiritualismus in Europa dein Scheinchen erhalten, um in den akkreditierten Kirchen und Gesellschaften arbeiten zu können, musst du dich entsagen, beispielsweise der Möglichkeit, Außerirdische irgendwie in der geistigen Welt zu channeln. Ich glaube, Engel darfst du, glaube ich, auch nicht channeln. Also es geht nur darum, den Überlebensbeweis, dass das Ego den körperlichen Tod überlebt. Und hier hat sich der Spiritualismus selbst ein Bein gestellt. Denn die zentrale Frage des Spiritualismus auf das Ego hin auszurichten. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig war, und es führte den modernen Spiritualismus auch nicht weiter. Der zirkuliert heute noch um Konzepte des 19. Jahrhunderts, währenddessen wir glauben, dass wir unbedingt die Tradition verbinden müssen mit einer medialen Arbeit, die in die Zukunft weist und die alten Konzepte aufbricht und moderne Konzepte einer modernen westlichen Spiritualität anwendet.
Und ein Widerstreit ist da ja auch zwischen der Ansicht oder zwischen dem Modell des Spiritualismus, das ist das, von dem wir jetzt eigentlich hier sprechen, wo diese Phänomene Zeichen von nicht physischen Wesen oder einer jenseitigen Welt ist, und dem Animismus, der da ja quasi einen anderen Erklärungsansatz liefert. Und zum Animismus, da gab es ja auch mal dieses Philipp-Experiment, wo man quasi beweisen wollte, dass alles nur im Prinzip nur, unter Anführungszeichen, ich finde das ja eh genauso erstaunlich, quasi aus...
Aber na klar, das ist genau dasselbe.
Ja. Kannst du auf das noch ein bisschen eingehen, Spiritualismus und Animismus?
Ja, also man muss sagen, dass die Begriffe Spiritismus, Spiritualismus, die werden von unterschiedlichen Interessensgruppen unterschiedlich benutzt und geprägt. Es gibt da einzelne Schulen, wie beispielsweise den Kardezianismus. Grundsätzlich kann man das vielleicht trennen, obwohl das auch nicht zutrifft, dass der Spiritualismus eher so die Religionsformen und der Spiritismus eher die Experimentalformen beheimatet. Aber das ist auch nicht wirklich wahr. Aber was natürlich richtig ist, und das sind eigentlich Strömungen, die in der Parapsychologie grundlegend vorherrschen, nämlich Erklärungsansätze für auftretende Phänomene. Da gibt es einmal die spiritistisch orientiert sind, die sagen, diese Phänomene treten auf im Verbund mit einer außerhalb des Menschen existierenden autonomen Existenzform. Und es gibt die Animisten, die sagen, das ist eine Illusion. Hier sind menschliche Kräfte am Werke, die sich personifizieren. Und wir haben es ausschließlich hier mit menschlichen Dynamiken zu tun, deren Funktionen uns noch unbekannt sind. Ja, das Philipp-Experiment war ein Experiment, in dem eine Experimentalgruppe für physikalische Phänomene sich auf den Weg machte und einen Geist kreierte. Man kam über Wochen und Monate zusammen und schuf eine fiktionale Person, die man sehr genau beschrieb, was seine Geschichte angeht.
Über ein Jahr, glaube ich, und da tat sich auch nichts, ein Jahr lang, und plötzlich dann ging's los. Ja.
Genau, man gab der Person, diesem Geist, einen Verstorbenen aus dem 17. Jahrhundert, dessen Ehefrau sich als Burgfräulein von der Burg gestürzt hatte. Und
man erfand eine Geschichte, ne? Zu diesem fiktiven Wesen.
Genau. Ja. Genau. Man glaubte, je dichter man die Persönlichkeit strickte, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Komplexität des Ersonnenen sich ein paranormaler Effekt generieren könnte. Fakt ist, dass die dann gestartet habenden Anrufungen, denn man begann dann in spiritistischen Sitzungen exakt diesen Geist Philipp anzurufen, und es geschah dann Folgendes, dass dieser Geist Philipp sich tatsächlich meldete und alle möglichen Formen von Durchgaben produzierte, Klopfgeräuschen, aber auch physikalische Phänomene produzierte. Hauptsächlich Tischphänomene, Vollerhebungen des Tisches und ein Tisch, der durch ein Fernsehstudio marschierte vor Augen der Zuschauer. Ja, Philipp war ein recht aktiver und agiler Geist. Was beweist das oder was widerlegt das? Also, wie auch in unseren Seancen, wie ich schon sage, da ist ein Strom von Intelligenz da außerhalb des Menschen. Und wenn man sich versucht einzuklinken in diesen Sturm von Intelligenz und nach uralten Methoden vorgeht, dann manifestiert diese Intelligenz sich inmitten von uns. Und dass die Inhalte, die wir mit hineinbringen, zu beantworten scheint oder zu spiegeln scheint, das zeigt sich einfach auch nur hier im Philipp-Experiment, nicht mehr und nicht weniger. Was meinst du, Carsten?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also meine Ansicht ist, dass diese geistigen Potenziale, diese fiktionale Figur genutzt haben, sozusagen als Gefäß, um sich dann darüber zu manifestieren. Exakt. Das ist so mein Ansatz, der das erklären würde. Das beinhaltet natürlich einmal die spiritistische Erklärung, aber auch die animistische Erklärung. Und das ist sowieso, also das würde ich überhaupt nicht mehr trennen, so wie es damals getrennt wurde, sondern es spielt beides in diese Richtung. Also beides scheint wahr zu sein, aber es erschließt sich uns natürlich nicht ganz. Wie will man das erklären? Es gibt einfach keine Physik, die das erklären würde.
Ja, guter jedenfalls Punkt, keine, die wir kennen. Der animistische Ansatz hat natürlich auch was für sich, ne?
Also, ja, natürlich. Also selbst wenn der spirituelle Ansatz, wenn dieser Ansatz nicht stimmen würde und nicht wahr wäre, sondern nur der animistische, selbst das ist natürlich ein Wunder für sich, ja. Also wenn ich weiß, ich habe diese Kräfte und ich kann die manifestieren, bis hin zu Phantomen, die sich dann bilden, das ist ja genauso wundervoll. Aber wie gesagt, also beides scheint da eine Rolle zu spielen und die Geister, wir hatten vorhin schon mal Allan Kardec auch erwähnt, haben es ja auch in spiritistischen Sitzungen gesagt, dass damals wurde es Perisprit genannt, ich glaube, ich spreche das richtig aus, oder Kai? Also die Geister nutzen diese Substanz, die vom Menschen produziert wird, ich sage es ganz vereinfacht, um sich dann darüber zu manifestieren. Also das ist beides, scheint wahr zu sein. Aber ein Wissenschaftler, dem man das vorgibt, der wird natürlich sagen, ja, wie soll das gehen? Es gibt keine Regel dafür, ja. Es gibt keine physikalische Regel dafür.
Ja, natürlich. Das ist ja das Problem. In den 50ern, du hast das jetzt schon erwähnt, Kai, kam das Ganze also zurück. In den 60ern, hast du mal in einem Vorgespräch gesagt, gab es da in Brasilien auch viele Aktivitäten?
Brasilien entwickelte sich dann zu einem Kernland des Spiritismus. Das lag vor allen Dingen an der Ethnie der Bevölkerung, die aus allen möglichen mit den geistigen Welten auf traditioneller Ebene in Kontakt stehenden Ländern kam. So, und wir haben natürlich Carlos Mirabelli als das unglaublichste physikalische Medium neben Douglas Hume. Im Grunde genommen übertrifft er noch die Befähigung, die Daniel Douglas Hume durch seine Spirits erlangte, beziehungsweise die Spirits durch ihn zur Schau stellten. Und bis in die 80er Jahre hinein war es durchaus üblich, dass in brasilianischen Zirkeln gigantische Mengen von Ektoplasma auftraten, es wird auch vielfach fotografiert. Phantombildungen gab es noch und nöcher. Es gab ganz berühmte spiritualistische Zentren, wie das Santuario de Frei Luis beispielsweise. Da wurden wöchentliche Materialisationssitzungen gehalten, wo sich verstorbene Ärzte übrigens interessanterweise, vielfach gerne deutsche verstorbene Ärzte, materialisierten, gibt es ganz spannende Fotos, wie die also in OP-Kleidung materialisierten und die bereitliegenden Kranken dann von denen behandelt wurden. Das sind klassische, letztlich neuschamanische, neoschamanische Formen der Behandlung. Der materialisierte deutsche Arzt, ganz genau, das ist letztlich nichts anderes, als wenn der Medizinmann seine Geister am Patienten arbeiten lässt. Und wir haben halt eben das große Armutsproblem, ein drittes Weltland, Brasilien. Und übrigens bis heute, ich habe vor 2 Jahren Brasilien besucht und wir haben fantastisch spannende Materialisationsphänomene beobachten dürfen in Brasilien und leider war uns dieser Zirkel nicht zugänglich, aber die Materialisierung von Ärzten und der Anwesenheit von 200 Medien, die sich in Trance versetzen, um diese außerordentliche Form der Materialisation zu gewährleisten, dann materialisieren sich unter Mithilfe dieser Medien verschiedene Ärzte und auf 10, 20 Pritschen, die da bereitstehen, legen dann diese materialisierten Ärzte los, bis hin zu Operationen am offenen Körper, Blinddarmextraktion und so weiter sind in diesem Rahmen, haben in diesem Rahmen stattgefunden.
Also ein materialisiertes Medium, das eine Blinddarmoperation vornimmt. Das ist ja, ich frage mich.
Also ein materialisierter Spirit. Ein materialisiertes.
Also man kann alles noch toppen, ne? Das ist unklar. Nein! Ja, und wenn es schief geht, können sie ihn gleich in Empfang nehmen, ne?
Ja. Also auf den Fall, auf den ich mich beziehe, der ist interessanterweise durch Röntgenbilder belegt, mit Röntgenbildern belegt, den findet man auch irgendwo auf meinem Blog.
Genau, die Frage kommt ja jetzt gerade, Entschuldigung, dass ich unterbreche, nämlich wo sind diese Versuche dokumentiert? Also Zeugnis für die jenseitige Welt kann ich sehr empfehlen, vor allem der geschichtliche Aspekt. Und Kai, wo noch? Also auf deinem Blog, der verlinkt ist, kann man die...
Ja, also wir haben natürlich eine ganz spannende, wir haben einen Berg von unglaublich spannender Literatur. Und diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind und die gerade jetzt auch hier aus dem Zuhörerraum Österreich das Thema interessant finden. Ich sprach vorhin schon mal von dem Brüderpaar Willi und Rudi Schneider, die Fantastisches geleistet haben für die deutschsprachige Parapsychologie. Und da hat eine amerikanische Historikerin, Anita Gregory, hat ein Buch geschrieben, das heißt The Strange Case of Rudi Schneider. Und dieser Fall gräbt alles aus an Korrespondenzen, an Bildmaterial, die sich um diese unglaubliche Mediumschaft gerankt haben oder gebildet haben. Eusapia Palladino ist ein weiteres Stichwort für hochinteressante Literatur und Einblicke in das Thema. Carlos Mirabelli, der eben schon erwähnte, das eben schon erwähnte brasilianische Medium. Daniel Douglas Hume als das erste oder eins der ganz früh schon auftretenden Medien, der auch Fantastisches vollbracht hat. Dann natürlich aus der deutschen Literatur gilt eigentlich bis heute als ein methodologisches Standardwerk, bisschen schwer zu schlucken, aufgrund widersprüchlichen Bildmaterials, das enthalten ist, trotzdem ein Meilenstein auch der Wissenschaftshistorie der modernen Parapsychologie. Albert Freiherr von Schrenck-Notzings, die Koryphäe im deutschsprachigen Raum, Materialisationsphänomene heißt das Buch. Albert Freiherr von Schrenck-Notzings, Materialisationsphänomene, aber auch Experimente der Fernbewegung beispielsweise von Schrenck-Notzing oder die Phänomene der großen Medien von Schrenck-Notzing. Hier versammelt Schrenck-Notzing wissenschaftliche Kommentare von wissenschaftlichen Mitsitzern in den Seancen, die er veranstaltet hat. Dann Fanny Mosers, der große Okkultismus und übrigens eins der spannendsten Bücher zum Thema Spuk und Poltergeistaktivität, Spuk, eine Rätselfrage der Menschheit, ebenfalls von Fanny Moser. Modernere Ansätze finden wir beispielsweise in Ken Websters Die vertikale Ebene, wo die Frage der interdimensionalen Kommunikation im Verbund mit Poltergeistphänomenen auch auf eine ganz spannende Weise zusammenfindet. Carsten, du hast das bestimmt auch noch irgendwas auf der Pfanne.
Naja, also du hast jetzt schon so viel gemeldet. Also Alec Harris kann ich noch empfehlen. Das war das Medium ursprünglich aus England, dann nach Südafrika ausgewandert. Da gibt's ein Buch, das ist sehr, sehr spannend, ein ganz großes Materialisationsmedium. Das ist auch das Medium, wo die Phantome aus dem Kabinett dann gekommen sind und sich haben untersuchen lassen und Zeugnis abgelegt haben von Verwandtschaft zu Sitzern, die in diesen Sitzungen waren. Also das kann ich noch empfehlen. Alec Harris, ich weiß jetzt den Titel des Buches leider nicht, aber du hast schon sehr viel genannt, ja. Also das ist schon, da kann man schon eine ganze Zeit mit verbringen, ja.
Ja. Hier auch noch kurz jetzt der Hinweis auf Skype.
Doch, also Tarek, ganz kurz Tarek. Auch Werner Schiebele, das Buch, das du erwähnt hast, ist eigentlich ein Buch aus einer Dreierreihe. Also es sind drei Bücher, die hier entstanden sind. Zwei davon drehen sich um den um die physikalischen Erscheinungen. Eins davon mehr, was die Qualität dieser Durchgaben betrifft. Da muss man auch einfach mal nach Werner Schiebeler bei Amazon oder so suchen, dann findet man diese Dreierreihe. Soll ich schnell gucken, wie sie heißen?
Ja, es ist das Buch verlinkt und ich nehme mal an, unter den Vorschlägen findet man die anderen Bücher von ihm. Okay. Wobei das natürlich vergriffen ist, man kriegt ja nur mehr gebrauchte Versionen, die sind sehr günstig und meine Ausgabe ist in einem wunderbaren Zustand bei mir angekommen, also kann ich sehr empfehlen und die anderen Bücher sicher genauso. Ich wollte jetzt nur kurz noch den Hinweis machen, dass man jetzt auch gern via Skype anrufen kann. Es gibt da jetzt so viele Dinge, auf die ich noch eingehen möchte. Eine Sache, weil Carsten jetzt dabei ist, die ich da jetzt im Chat noch von Truth of Life gestellt wurde, die ich sehr interessant finde, ist, hat man Angst während solcher Sitzungen oder wie ist die Atmosphäre da?
Nee. Ja, also man hat keine Angst in diesen Sitzungen. Ich beschreibe mal kurz das Setting. Also man sitzt in einem Raum im Kreis, einen Stuhlkreis. An einem Ende des Kreises oder der Ellipse, je nachdem wie man das aufbaut, ist das Kabinett mit dem Medium darin. Man hält sich an den Händen, das Licht
wird aus.
Oder davor, ja. Man hält sich an den Händen und man beginnt mit Gesang. Das kann ganz normale, triviale Musik sein.
Das finde ich sehr spannend, so viel zu dämonisch. Also man versucht einfach eine lichte, helle, angenehme, freudige Stimmung zu erzeugen, sodass Dämonen keine Chance haben.
Also in meinen ersten Sitzungen bei Kai haben wir oft ABBA-Musik gehört. Die kennt natürlich jeder, kann auch jeder mitsingen.
Großartige Wahl.
Ich kann dir nur sagen, nach diesen Sitzungen habe ich ABBA nie wieder so gehört wie vorher.
Dancing Queen.
Genau, Dancing Queen zum Beispiel. Naja, und wie du schon sagst, also es wird durch diesen Gesang wird eine positive Stimmung erzeugt, von der die Geister auch sagen, dass die genutzt wird, um die Phänomene zu erzeugen. Also es ist keine angstvolle Stimmung, sondern im Gegenteil, es ist eher wie so eine Partystimmung in diesen Sitzungen und dann finden halt die Phänomene statt und durch die Phänomene wird man dann nochmal zusätzlich gepusht, wenn dann Lichter rumfliegen oder man berührt wird und es beginnt ein Gegröhle, hätte ich fast gesagt, und ein freudiges Geschrei und die Geister werden begrüßt, ja, und dann finden die Phänomene statt und dadurch begünstigt. Ich habe mal in einem der Artikel geschrieben, dass das wie so eine positive Rückkopplung ist. Also man beginnt mit dem Gesang, es beginnt so eine positive Stimmung im Zirkel, die Geister nutzen, um sich zu manifestieren. Wenn die sich manifestieren in irgendwelchen Phänomenen, dann wird die Stimmung wieder gesteigert und die Phänomene werden im Laufe der Sitzung immer stärker, immer stärker. Und das ist wie so eine positive Rückkopplung, die da ja scheinbar abläuft. Also es ist überhaupt nicht angstvoll. Also da passiert nichts, wo man Angst haben müsste oder so. Aber man muss wissen, man sitzt im Stockdunkeln teilweise. Also bei Kai in den Sitzungen ist ja der erste Teil der Sitzung stockdunkel, der zweite Teil dann im Rotlicht. Und man darf halt keine Angst im Dunkeln haben. Ne? Also man unterschätzt das vielleicht. Also man sagt so, ja, ich kann mich da reinsetzen, das ist dunkel, das macht mir nichts. Aber wenn man dann da sitzt, in Erwartung mit diesem paranormalen Phänomen konfrontiert zu werden, kann das schon was anderes sein. Also darum muss man sich schon im Klaren sein.
Ja, jemand hat gerade dazu aufgerufen, einen Scherzanruf zu machen und den sich als Philipp auszugeben. jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr. Aber nochmal der Aufruf, also wenn jemand irgendeine Frage stellen will, auf die ich nie kommen würde und die ich jetzt auch überlesen habe, dann jetzt einfach Skype-User CropFM anrufen. Jetzt noch ganz kurz möchte ich auf ein paar Dinge da eingehen. Zöllner und sein, also weil am Anfang kam auch der die Frage nach der Arbeitshypothese, Zöllner und 4D, Stichwort.
Ja. Ja.
Könnt ihr da was dazu sagen? Also, Zöllner hat also Riemannsche Räume, das ist ja alles um 1850 auch gefunden worden. Ja, also mehrdimensionale Räume wurden plötzlich in der Mathematik beschreibbar, was ich sehr interessant finde. Ja, also diese Dinge, was für Menschen vorstellbar wird und was sich dann manifestiert. Also ist jetzt vielleicht ein animistischer Ansatz, aber finde ich trotzdem äußerst interessant. Und Zöllner hat ja dann sogar Versuche mit so Verknotungen gemacht, die sich dann die dann aufgelöst wurden, obwohl das gar nicht geht, weil das wieder festgehalten wurden, die beiden Enden. Und über den vierdimensionalen Raum ginge das aber, ne? So in der Richtung.
In der Tat, das waren seine berühmten Versuche mit dem Amerikaner Dr. Henry Slade, ein Zahnarzt, der Deutschland besuchte und Zöllner nahm die Gelegenheit wahr, seine Theorien zu untermauern. Und tatsächlich ist ihm das wohl auch gelungen, zum Beispiel durch dieses Knotenexperiment, aber auch durch andere Durchdringungsexperimente, ja, die würden heute unter Apportphänomen laufen, dass Gegenstände plötzlich im Raum erscheinen. Ja, die Arbeitshypothese, naja, also was vielleicht der pragmatischste Ansatz hier ist, ist, dass die Spirits uns immer wieder veranschaulichen oder ihre Extradimensionalität veranschaulichen. Es ging beispielsweise um die Diskussion um die Reinkarnation innerhalb des Spiritualismus und die Spirits erinnerten uns daran, dass Zeit letztlich, also unsere T3-Dimension, T für Zeit und drei Raumdimensionen, dass die Zeit ein Konstrukt des menschlichen Wahrnehmungsgefüges ist und dass Reinkarnation tatsächlich stattfinde. Allerdings müssten wir unsere Konzepte erweitern in dem Sinne, dass, wenn wir uns vorstellten, dass die Zeitenlinie gar nicht mehr existiert, wie soll oder wie funktioniert Reinkarnation, die ja eigentlich einer Zeitenlinie folgend, man wird geboren, man lebt, man stirbt und in dieser Folge findet dann auch die Reinkarnation statt und die Spirits bekommen dann diesen praktischen Zugang und erfahren dann, dass auf dieser Ebene das Wahrgenommene oder das Bewusstsein nicht mehr in Zeitpäckchen geordnet wird, die einfach aneinandergereiht wird. Das war hier auf Erden notwendig zum Überleben. Man musste den Tag in diese Zeitpäckchen einteilen, sonst wusste ich nicht, wann das Mammut am Wasser steht, dass ich es jagen konnte. Aber wenn tatsächlich Existenz jenseits dieser Zeitenebene vonstatten geht, nach welchen Gesichtspunkten ordnet sich dann das Sein und nach welchen Gesichtspunkten findet Reinkarnation beispielsweise statt? Wir werden mit diesen Fragen konfrontiert innerhalb der Seance. Und was das theoretische Gebilde angeht, naja gut, also bis zu Burkhard Heim und seiner, ich glaube, was war der elfdimensionale Raum?
Sechs Dimensionen und dann gibt es aber noch einmal sechs Dimensionen drauf, also 12 Dimensionen, wobei die letzten vier dann für Menschen eher uneinsichtig sind oder schwer zu beschreiben sind, ja.
Mhm. Ilopan von Ludwig hat der ja auch.
Ja. Entschuldigung.
Nee, sprich du.
Na, Ilopan von Ludwig hat sich da mit, der auch ein irgendwo Weggefährte von Burkhard Heim war, hat sich damit sehr eingehend beschäftigt, viele Bücher geschrieben und beschäftigt sich auch mit diesen Dingen, ja.
Ilopan von Ludwiger hat das spektakuläre Apportmedium in Jonsdave in Hamburg in den 70er, 80er Jahren ausgiebig untersucht und hat, soweit ich weiß, auch teilgenommen an Seancen für ektoplasmische Bildung. Auch die Apporte waren waren verbunden mit dem Thema Ektoplasma. Immer wieder waren die Apporte eingelegt in Ektoplasma, das sogar auch präserviert werden konnte. Ilopan von Ludwiger ist nicht nur in puncto UFOs ein ganz angenehmer und sympathischer Vordenker.
Ja, eine Instanz eigentlich, kann man sagen. Ne?
Ja.
Und, Also hier fragt auch jemand im Chat, ob man die Geister nicht selber mal gefragt hat, was das soll oder woher sie kommen und so. Das hat man natürlich vielfach. Man hat aber auch dann Antworten erhalten, die sich zum Teil widersprechen oder halt dem Weltbild entsprachen, was man selber schon hatte. Also es ist nicht so ganz einfach. Man kann natürlich die Geister fragen, man erhält auch Antworten. Auch vom Control Spirit von Kai erhält man dazu Antworten. Aber wenn man als Antwort erhält, es gibt keinen Raum und keine Zeit, wo wir herkommen, dann erübrigt sich eigentlich jede weitere Frage, weil wir können uns dann das nicht mehr vorstellen. Wenn es keinen Raum und keine Zeit gibt, dann ist Ende. Dann können wir einem eigentlich dazu nichts mehr sagen.
Das ist richtig.
Weil wir eben daran gebunden sind, hier in dieser Ebene. Ne?
Allein schon etwas zu sagen erfordert Zeit, weil sonst kommt alles gleichzeitig.
Es ja. geht gar nicht. Und was dann auch noch dazu kommt, wenn ich mir jetzt Vorstellungen mache, wie das Ganze funktioniert, wo es herkommt und so, dann habe ich das schon wieder in ein Konzept gepresst, was weitergehende Phänomene oder Dinge, die noch erscheinen sollen, wieder einschränkt. Das ist eben dieses Dilemma, in dem wir stecken. Wir haben dann zwar eine Erklärung, so waren zum Beispiel die Erklärungen damals vor 100 Jahren, die aus den Experimenten, die man mit den Geistern gemacht hat, sehr mechanisch. Aber das hat natürlich eingeschränkt dann, ne? Diese mechanischen Erklärungen. Wenn man jetzt zum Beispiel fliegende Instrumente erklärt hat, indem das Ektoplasma diese Instrumente ergriffen hat und dann rumgetragen hat durch den Raum, schränkt das natürlich wieder ein. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein und am besten sich ganz frei machen von allem. Das ist, glaube ich, das Beste.
Schwierig.
Das passt. Ja, das ist schwierig und das passt auch keinem. Ne? Also einem Wissenschaftler kann man sowas nicht sagen. Das bringt nichts. Das
kannst du ihm schon sagen oder ihr, aber wird halt auf taube Ohren stoßen.
Ja, es bringt. Ja, aber da kann man halt nicht mit arbeiten. Es ist nicht reproduzierbar.
Richtig. Diese Seancen zum Teil, da versuchte man ja das Ganze irgendwo wissenschaftlich handhabbar zu machen, aber man ist da schon auch ein Stück gescheitert, kann man sagen, ne? In diesem Versuch.
Ja, aber es bleibt dabei, dass wir in diesen Seancen konfrontiert werden und das ist schon wie ein Trigger. Als, ich meine, dieser ganze Bereich parapsychologischer Geschehnisse, die konfrontieren uns Menschen immer wieder damit und regen uns an, Fragen zu stellen, die über das bereits Gefragte hinausgehen. Und wenn wir mit Wesen konfrontiert sind, deren Wahrnehmung, die sich sozusagen heruntergraden, um mit uns Menschen zu kommunizieren, dann ist es ausgeschlossen, dass wir in irgendeiner Art und Weise, wir können uns höchstens theoretisch annähern, wie eine Welt verstanden wird, die jenseits des Dreidimensionalen ist. Das wäre genau so, als wollten wir versuchen, einem Hund zu erklären, wie die menschliche Wahrnehmung in der dreidimensionalen Welt ist. Also das kann nur an die Grenzen des menschlichen Verständnisses stoßen, sonst wäre das nicht mehr wirklich darüber liegend, was die Geister von einem möglicherweise höheren Standpunkt aus uns zu sagen hätten. Also das ist tatsächlich ein Dilemma. Und ich möchte ein weiteres Dilemma ansprechen, obwohl das wesentlich profaner ist. Aber das stößt mir immer wieder unangenehm auf. Und zwar die Tatsache, dass wir in unseren Zeremonien keine heiligen Lieder mehr haben. Das Singen heiliger Lieder ist mit dem die Spirits angerufen und willkommen geheißen werden und dass die Energie auch schon oftmals in sich trägt für die Manifestation der Geister. Diese heiligen Lieder existieren nicht mehr in unserer Gesellschaft. Um trotzdem den Moment des Zusammenschlusses der Gruppe im Gesang nutzen zu können, greift man auf Lieder zurück, die die meisten kennen. Und die Lieder, die die meisten kennen, sind sehr kommerzielle Lieder im Grunde genommen. Und ich stoße vielfach Sitzer an und sage, bitte lasst uns gemeinsam diese Lieder heute Abend zu heiligen Liedern machen. Denn wir bewegen uns hier in ein Gebiet hinein, das an den Rändern des menschlichen Experiments und des menschlichen Vorstellungsvermögens stattfindet. Und nichts gegen aber, ja, tolle Musiker und aber es spricht einfach, ja, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass ihr versteht, was ich meine.
Naja, interessanter Punkt. Wirklich interessanter Punkt. Jetzt nur um den geschichtlichen Streifzug irgendwo zum Schluss zu bringen, dass wir uns vielleicht wirklich bis zu den 80ern zumindest vorarbeiten. In der Jetztzeit, da bist ja du das Beispiel, Kai, eigentlich, oder eines der besten Beispiele. Aber die Sorath-Gruppe.
Ja.
Kann man dazu noch ein bisschen was erzählen, die also dann in den 80er Jahren aktiv war, ne? Dass wir nicht nur im 19. Jahrhundert sind jetzt.
Ja. Ein Anthropologe und Ethnologe an der Staate Missouri. Ich weiß nicht, welche Universität es war, aber sein Name war John J. Neihardt, der in den 30er Jahren in Seancen gesessen hat und in der Folge die Spirit-Zeremonien nordamerikanischer Indianer zu erforschen begann, dann selbst Eingeweihter wurde, selbst Medizinmann wurde bei, ich weiß nicht, welcher Stamm es war. Er war schon Jugendfreund von J.B. Ryan, von dem berühmten Ryan Institute, dass er dann auch die Zehnerkarten entworfen hat für die ganzen clairvoyanten Experimente. John J. Neihardt hat Experimentalgruppen mit bestehend aus Studenten und Familienangehörigen gegründet. Sorath 1 war eine Gruppe, die sich um Mentalphänomene kümmerte. Sorath 2, und das sind die, die bis heute übrigens existieren. Ich habe noch vor wenigen Jahren mit den heutigen Mitgliedern der Sorath-Gruppe Seancen gegeben, tatsächlich in Nevada, in Reno. Übrigens John King kommuniziert übrigens, oder kommunizierte lange über die Sorath-Gruppe. Ja, und diese zweite Gruppe von John J. Neihardt ins Leben gerufen, die arbeitete ab 68, ich kann es nicht genau sagen, oder 1968, 1970, also in den 1970er Jahren auf jeden Fall, bis in die 80er Jahre hinein, machte sie Schlagzeilen und bis heute ist sie aktiv. So, und ja, man hat versucht, paranormale beziehungsweise klassische mediumistische physikalische Effekte zu erzielen und hat die erzielt. J.B. Ryan schickte extra seinen Wissenschaftsassistenten Edward Cox nach Missouri, um im Sinne von Neihardt die Phänomene wasserdicht zu machen, wissenschaftlich, und führte die sogenannten Minilabore ein. Und das führte dann zu einer weiteren größten Kontroverse, die innerhalb der modernen Parapsychologie, weil jemand wie Cox involviert war, überhaupt stattfand. Spannende Phänomene, klassische physikalische Phänomene und große Fragen und Zweifel, wie sie halt eben immer aus dem traditionalistischen Arm der Wissenschaft kommen. Ja, und wie gesagt, sind heute noch aktiv.
Mhm.
Und
das wusste ich
gar nicht. Ein spannendes Buch. Mhm. Ja, von John Thomas Richards.
Auch mit tollen Bildern übrigens, ne?
Mhm. Und ja, und das ist also Amerika und zur gleichen Zeit in England. Bildete sich die Noah's Ark Society, und die Noah's Ark Society war der erste Versuch, den physikalischen Mediumismus wieder ein bisschen mehr in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu rücken. Und ja, ein Kind der Noah's Ark Society war ja die Skoll-Gruppe, die dann letztlich verantwortlich war über den Skoll Report, der von der SPR verfasst wurde, für den großen Impact auf die spiritualistische Szene und für das sogenannte Revival des physikalischen Mediumismus um die 1996er Jahre. Das inspirierte Tausende weltweit, sich proaktiv dem Thema wieder zu widmen. Ja, und ein Ergebnis war der Felix-Zirkel.
Und der Felix Zirkel, und jetzt sind wir wirklich in der Zeit angelangt, der ist zwar, glaube ich, nicht mehr ganz so aktiv, oder korrigiere mich da, Kai?
In der Tat, genau. Also wir haben von 2003 bis 2014 in strikter Regelmäßigkeit gesessen, jeden Dienstag. Dann habe ich 2012 meine Frau kennengelernt und es gab von den Kontrollgeistern die Ansage, dass dieses kraftvolle Arbeiten mit ihnen nicht dafür dienen sollte, dass sich 11 Leute in einem Hanauer Keller amüsierten, sondern dass wir die Aufgabe hätten, das unter die Menschen zu bringen und das zu den Menschen zu tragen. Das ist immer wieder gesagt und erwähnt worden. Und ich habe meine Frau kennengelernt, meine Frau geheiratet, die Julia. Und das hat es ermöglicht.
Und sie ist Eventmanagerin, ne? Oder sie war Eventmanagerin. Also was recht, passt ja ganz gut.
Dann. Ja, exakt. Also für Finanzinstitute und für Bankinstitute hat sie gearbeitet. Und mit meiner Frau war es dann möglich, die Arbeit des Felix-Zirkels zu einer weltweiten Mission zu machen. In dem Sinne, dass wir uns überlegt haben, kündigen wir unsere Jobs, lassen wir unser bürgerliches Leben für eine Zeit lang hinter uns und tragen das, was wir hier demonstrieren können, unter die Menschen, um Teil dieser großen spirituellen Bewegung zu werden, die zurzeit darum kämpft, dass es zu einer Veränderung und Erweiterung des menschlichen Bewusstseins insofern kommt, dass der Mensch befähigt wird, zu überleben und diesen Planeten nicht zu vernichten. Und wir sehen uns da in einer Reihe, in einer Phalanx von unzähligen Menschen, die weltweit daran arbeiten. Du, Tarek, du, Carsten, sicherlich viele von denen, die zuhören, all die, die sich haben inspirieren lassen und arbeiten möchten für eine Erweiterung des menschlichen Bewusstseins in der Hoffnung, dass irgendwann wir so viel Information, so viel gelernt haben, dass wir überkippen in irgendwas Neues, dass der Paradigmenwechsel endlich kommt, der die Menschheit befähigt, diesen Planeten weiterhin zu beleben und die menschliche Rasse nicht ausstirbt letztendlich. Und das haben wir 2012 beschlossen und seitdem tragen wir das zu den Menschen. Und das machen wir, solange wir das noch können und solange das gewünscht wird. Ja, und das ist die momentane Situation.
An dem Punkt sind wir jetzt, genau. Wir sind die Heere, große Ziele. Aber man muss sich große Ziele stecken, wenn man irgendwas erreichen will.
In der Tat.
Und in dem Sinne sehe ich das auch irgendwie heute so als ein bisschen einen Auftakt. Und ja, ich hoffe, dass wir haben jetzt einmal so das Terrain ein wenig abgesteckt. Wir haben noch lange nicht die gesamte Geschichte. Es ist, du hast es selbst gesagt, Kai, es gibt da aber tausende Medien. Es gab da aber tausende Medien. Man kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Das hat ja gar keinen Sinn, weil das wiederholt sich dann natürlich auch. Und diese Kontrollgeister, da geht es jetzt nicht nur um Manifestationen, um quasi zu überzeugen, dass das real ist, sondern, Entschuldigung, ich huste mir da die Seele raus, sondern es geht dann letztlich auch um Messages, die da durchgegeben werden und da sind wir halt auch schon wieder total in diesem ganzen New Age zurück irgendwo. Also das finde ich auch recht spannend, der ja irgendwo ja in den letzten Jahren eine Veränderung erfahren hat, also nach diesem Fiasko oder diesem Super-GAU 2012, wo alle Massenmedien auf einen völlig absurden Hype da aufgesprungen sind und alle möglichen Theorien über wie wir jetzt untergehen oder übergehen gesponnen wurden, alles nur nichts, wo wir selbst irgendwas machen müssen.
Man wollte es erzwingen.
Ja, genau. Und dann war die große Enttäuschung, na, jetzt ist ja gar nichts passiert. Na, wirklich, eine große Überraschung. Und irgendwo kommt mir vor, formiert sich aber dieses Trümmerfeld jetzt wieder zusammen. Das Raumschiff baut sich wieder zusammen. Und ja, also ich glaube, das ist jetzt auch irgendwo ein Punkt, wo wir für heute, glaube ich, einmal den Bogen vielleicht schließen können. Carsten, Kai, gibt es da jetzt noch irgendwas, das ihr dem jetzt noch anfügen wollt, über das wir heute gesprochen haben? Offenbar über Skype möchte jetzt auch keiner mehr wirklich eine Frage stellen. Ich meine, ich versuche da immer auch noch ein bisschen nebenbei mitzulesen. Carsten, du tust das ja auch. Danke übrigens.
Mhm. Nein, das muss man auch erstmal verdauen.
Man muss das, glaube ich, erstmal verdauen, ja, auf jeden Fall.
Also man könnte
mit. Wichtig war es, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ja, jetzt haben wir mal drüber gesprochen, genau, ja,
also man könnte aus diesem Themenkreis, könnte man wahrscheinlich eine ganze Serie, die über Jahre läuft, machen.
Habe ich alleine, kein Problem damit.
Alleine die Dynamiken, die in einem Zirkel vor sich gehen, wenn man einen gründet oder das sind schon mehrere Podcasts wert, eigentlich darüber zu sprechen.
Ja.
Die Phänomene, die auftreten, die Geschichte, die haben wir ja auch nur ganz grob angerissen.
Ja, ja.
Also da gäbe es Tausende. Oder was auch sehr interessant ist, und ich komme ja nun mal aus der Exopolitik-Seite, die Verbindung halt zu UFOs und Außerirdischen.
Absolut.
Also die da gegeben.
Wir haben Schlafparalysen zum Beispiel vorher erwähnt. Ja. Und also da sind wir ja schon bei den Überschneidungen beim sogenannten Entführungsphänomen.
Ja.
Das mag auch teilweise nichts miteinander zu tun haben, aber teilweise sieht es halt total gleich aus und keine Ahnung, vielleicht deutet es darauf hin, dass das doch diese Phänomene alle irgendwo dann vielleicht doch zusammenlaufen, aber es gibt dann sicher auch ganz andere Quellen jetzt für, wenn wir jetzt bei ganz platt bei UFO-Sichtungen sind, na klar, also da, alles Mögliche kann da am Himmel herumtanzen und natürlich spielt da auch Technologie eine Rolle, aber dieses Thema, über das wir heute gesprochen haben, das also irrsinnig riesig ist. Also ich bin selbst, ich habe ja immer wieder mal Berührung damit gehabt, aber jetzt so ein bisschen da reingekommen und so ein bisschen gelesen und geschaut und es ist enorm.
Ich kann dir nur sagen, Tarek, ich habe mich schon als Kind für diese Themen interessiert, Geister, UFOs, Außerirdische, aber ich bin jetzt erst im Alter von 40 Jahren oder mit 35 bin ich, glaube ich, jetzt dazu gekommen, mir dessen bewusst geworden. Ja? Also ich hatte das natürlich mitbekommen, dass es diese Seancen gibt und was da schon vor 100 Jahren gelaufen ist, aber habe das gar nicht so wirklich registriert und erst jetzt erschließt sich das so mit und mit.
Ganz ehrlich, ich muss das sagen, ich hielt das eigentlich für einen Schmarrn. Also vor allem, ich wusste nichts drüber. Ja? Ich wusste nur so ganz oberflächliche Dinge, dass halt bei uns in der Schule zum Beispiel die Mädchen in der Klasse haben dann Tischlerrücken gemacht und weißt du, was ich meine? Und die haben dann immer gesagt, ja, das war total arg und da gab es einmal irgendeinen Vorfall, ich kann mich da noch erinnern, wo da erzählt wurde, wie dass da wirklich was passiert ist und alle total Angst bekommen haben und immer gedacht, nee, ihr bildet das euch alles nur ein, muss ich mal sagen. Aber im Laufe der Jahre komme ich jetzt dazu, dass also und vor allem auch jetzt in den letzten Wochen, wo ich mich für diese Sendung jetzt vorbereitet habe, also okay, also das ist schon einen zweiten, dritten und x-ten Blick wert, wieder mal.
Auf jeden Fall.
Also das ist unglaublich, ja. Und Kai, es ist toll, dass ich jetzt oder wir die Möglichkeit haben, jemanden da zu befragen, der also wirklich da mittendrin ist. Also du siehst das ja als deine Aufgabe, du hast das jetzt auch schon kurz angesprochen, das quasi wirklich zu internationalisieren oder das wirklich zu verbreiten.
Inspirieren, anzuregen, den Menschen zu zeigen, dass nicht viel nötig ist, um das graue Alltagsleben aufzubrechen mit dem Wunder der magischen Welt. Ich habe es vorhin schon mal am Anfang erwähnt, aber es ist wirklich so, wir bekommen, wenn wir die Geister anrufen, antworten sie. Und dann wird spannend.
Mhm. Ja, also es ist nur immer, wenn ich das dann solche Sachen höre, stellen sich dann immer die Nackenhaare bei mir ein bisschen auf, aber ja, also es ist unglaublich. Ja, ich würde sagen, nachdem ihr ja auch der Meinung seid, dass wäre jetzt ein runder Abschluss und das muss erstmal verdaut werden, dass wir das für heute beschließen. Ich huste mir dazwischendurch auch immer wieder die Lunge raus. Es ist ein bisschen schwierig. Meine Verkühlung hat sich gerade jetzt wieder ordentlich bemerkbar gemacht. Ich muss dann auch immer wieder an die Nicola denken und an ihre Aussage, dass dann irgendwelche Wesenheiten da im Studio sind, wenn wir Sendung machen und so. Also das kriegt auch alles für mich ein bisschen andere Konnotation jetzt. Denke, ich sollte mit ihr wieder mal auch eine Sendung machen, wo wir wieder mal wirklich auf das eingehen, was wir eh immer wieder gemacht haben. Und ich glaube auch, dass man das ein bisschen auch frei machen muss. Du hast vorher gesagt, sich den Kopf frei machen. Und man sollte auch das nicht immer so zwanghaft auf außerirdisch oder so. Ja, es ist einfach überirdisch. Ja, ja. Also wir verstehen es nicht.
Ja.
Und wir können es aber erfahren. Wir können uns dem irgendwie annähern und ich glaube, man sollte nicht versuchen, das einfach zu verstehen. Man sollte einfach einmal hinnehmen, dass man es nicht versteht. Das ist schon okay.
Ja, also richtig, das ist total, glaube ich, der okay beste Ansatz.
Und schauen, was da passiert, was es auch mit einem macht. Ja, gut, ja. Es gab da jemanden im Chat, der also dann uns also fast schon beschwert hat, dass man davon die Finger lassen soll und sich mehr auf Jesus Christus beziehen soll. Ich will da ja gar nicht dagegen reden, aber ich glaube, jegliche Dogmatik, egal in welcher Richtung, ob das jetzt irgendeine New Age Dogmatik ist oder eine Dogmatik, die aus einer Religion oder vielleicht auch aus einer falsch verstandenen Religion manchmal herauskommt, und egal welche Religion, ja, ob das jetzt der Hinduismus, der Buddhismus oder der Katholizismus ist, ist dann nur hinderlich, glaube ich. Und da geht es dann um Interessensgruppen und ganz stark, wir haben es auch kurz erwähnt, während des Nazi-Regimes, wo dann das versucht wurde zu instrumentalisieren und ganz ganz banal man dann halt freie Energiemaschinen damit bauen wollte, was Gott sei Dank nicht funktioniert hat und würde die Welt wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausschauen. Tarek, bitte natürliches Vitamin C, Aronia, Aceola nehmen. Ja, natürlich, mache ich immer. Aber okay, ich danke euch ganz herzlich. Ich hoffe, wir werden vielleicht dieses Jahr noch, würde mich sehr freuen, wenn sich das ausgeht, wir sind ja noch ganz am Anfang, wenn wir vielleicht eine zweite Ausgabe machen könnten. Und Carsten, ich würde mich auch freuen, wenn du wieder dabei bist. Also,
ja, sehr gerne.
Wenn du Lust hast. Und ich hoffe, Kai, du hast auch Lust, dass wir uns wieder mal live zu einem Schwätzchen hier.
Absolut.
Super. Dann würde ich sagen, machen wir das dann offline aus. An eure Richtung ein ganz, ganz großes Danke. Carsten, du hast das angeleiert. Danke, das war wirklich ganz super. Du hast, also auch Robert Fleisch, habe ich gehört, ist da irgendwo, den hast du auch schon ein bisschen angechunkt, oder ihr habt euch da so gegenseitig ein bisschen angechunkt.
Ja, das ist ja gegenseitig gewesen, ja.
Ich bin wirklich sehr gespannt, wo das Ganze da jetzt hingeht. Also das macht schon auch wieder, also das macht für mich wirklich neue Türen auch wieder auf, muss ich so sagen. Das ist
doch schön.
Und das ist, also so, bin zwar gerade verkühlt, aber freies Durchatmen. Okay, ich danke euch beiden. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ebenso.
Und ja, wünsche euch einen schönen Abend, wo immer ihr jetzt gerade seid. Ich weiß nicht, Carsten, wo bist du gerade?
Ich bin in NRW zwischen Köln und Gummersbach.
Aha.
Sitze im Schlafzimmer, geschützt, ja, damit ich in Ruhe skypen kann.
Alles klar.
Alles klar. Ja, also nochmal vielen Dank, lieber Tarek, und auch Dank an die Hörer, auch für die tollen Kommentare hier im Chat. Also ich habe da ganz gerne mitgelesen. Ich hätte mit mehr Gegenwind gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
Es war also erstaunlich zivilisiert heute.
Hörer. Also, du hast tolle Hörer.
Oh, manchmal geht's da ziemlich rund, glaube ich. Ich habe auch heute mit viel mehr Gegenwind. Weißt du, dass Jahr noch jung ist und vielleicht, Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war eigentlich wirklich okay. relativ sachlich. Kai, danke dir auch und wenn sich wieder mal die Gelegenheit ergibt, dass irgendwo in meiner Nähe so eine Seance ist, dann würde ich gerne mal dabei sein. Ich glaube zwar, dass dann wahrscheinlich nichts passiert. So, ja, kommt ja auch immer wieder vor, dass in einer Seance eben nichts passiert, oder?
Ja, also da, wenn die Trance installieren lässt, dann ja, passiert in Anführungszeichen schon immer was, aber es gibt ganz, ganz große dynamische Unterschiede.
Mhm.
Und wir sehen das, können das ganz spannend beobachten, wie unterschiedliche Leute, unterschiedliche Gruppenkonstellationen, unterschiedliche Grade an Effekte in Anführungszeichen hinterlassen. Und da gibt es ganz klar sehr starke und sehr schwache Serien.
Ne. Na, schauen wir mal. Vielleicht, weiß nicht. Ne? Also, ich will es ja nicht verschreien. Okay. Schönen Abend euch. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Okay. Tschüss. Ciao, Kai.
Bye, bye.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Das nächste Mal Crop FM findet statt am 18. Jänner und das ist, Achtung, ein Donnerstag. Mein Gast ist Andreas Müller, vielbeschäftigter Mann und es ging einfach nicht am Freitag. Und wir wollten aber den Jahresrückblick dann nicht zu weit ins nächste Jahr rein verschieben und daher Donnerstag, 18. Jänner, Grenzwissenschaft aktuell, Jahresrückblick 2017 auf Crop FM. Das hat auch schon eine gewisse Tradition. Was tat sich da im vergangenen Jahr auf dem Gebiet der Grenzwissenschaften? Die von der New York Times, wir haben es heute auch kurz angesprochen, losgetretene UFO-Disclosure ist sicher eines der Themen, Tom DeLonge und so weiter. Aber da gibt's, also wer den Blog von Andreas verfolgt, Grenzwissenschaft aktuell, der weiß, da könnten wir wieder mal 4 Stunden sprechen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen den letzten Rekord, und das war wirklich der absolute Rekord, 4 Stunden 16 Minuten. Nein, den werden wir nicht einstellen. Also ich hoffe nicht fast. Aber wir werden versuchen, möglichst viel in die Zeit halt reinzupacken. Freue mich da schon sehr darauf, wie gesagt, zu hören am 18. Jänner, Donnerstag 2018. Bis dahin, danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 18. Jänner. Macht es gut.